Moin Moin, hier ist Olli von der Kevider Kreativbrauerei.
Hallo, hier ist Holger von Bierleben.
Hier ist Jens Reinecke von Störtebecker.
Servus, hier ist der Richie.
Hier ist Marc von Profaktum.
Servus, herzliche Grüße, euer Sebastian Briller
und Steffen vom Brauhaus Regler.
Moin Moin, der Hans aus Aschaffenburg aus dem bayerischen Nizza. Servus.
Hi, servus, hier ist der Sebastian von Kraftbräu. Herzlich willkommen.
Männerabend.
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 Männerabend. Ein wunderbarer Podcast und für mich absolut lebensnotwendig.
Prost.
Cheers.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerabend. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, denn wir sind heute auf Reise. Wir sind in Zusmarshausen und wenn ihr das Episodenbild gesehen habt oder den Episodentitel gelesen habt, dann wisst ihr natürlich Bescheid, was hier passiert. Wir sind bei Schwarzbräu und wir lösen heute tatsächlich ein gegebenes Versprechen ein beiderseits, denn links von mir sitzt der Leopold Schwarz, der lustigerweise, er hätte es fast gedacht, die Schwarzbräu-Brauerei hier in Zusmarshausen betreibt. Und Leopold, wir haben vor vielen Jahren gesagt, pass auf, wir müssten eigentlich mal einen Podcast machen und den Schwarzbräu-Aged-Rock von euch in einer Vertikalverkostung unterschiedliche Jahrgänge gegeneinander probieren. Und ich bin sehr froh, dass das heute geklappt hat.
Hallo Dennis, ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute kommt. Das ist ein toller Abend, ich freue mich
schon drauf. Und Reinhold ist auch mit dabei. Und Reinhold, wir waren ja schon 2016 hier und im Rahmen unserer freien Brauertour natürlich. Also auch sehr, sehr schön. Das, hast du dich noch erinnert an die Zeit hier?
Auf jeden Fall. Ich habe er sitzt auch am Tisch, dein Papa nämlich, direkt das Melzerschnitzel empfohlen. Das war mir sehr im Gedächtnis. Und als wir da draußen auf der Terrasse
in Hof. Und damals die legendäre Brauereiführung natürlich, während in vielen anderen Brauereien, natürlich sind wir Safety First, haben wir hatten auch Sicherheitsschuhe an, wir hatten auch eine Warnweste an, aber auch hier hat der Leopold damals bei der Brauereiführung gesagt, so, jetzt brauchen wir erstmal ein Bier. Also Brauereiführung ohne Bier in der Hand macht jetzt nun gar keinen Sinn. Und das war auch sehr, sehr gut. Und der Mann, der glaube ich kurz davor ist, auch Schwarzbräu sich tätowieren zu lassen, das ist unser Kollege, Biersommelier Marco Stock.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Warte mal, ob man das hört.
Marco, du bist gerade zurück, frisch aus den USA. Man sieht es dir ein bisschen an. Du siehst so ein bisschen aus, als hättest du gerade die Bourbonfässer für Leopold, für seinen Whisky hier frisch angeliefert. So ein bisschen. Also wenn du jetzt hier reinkommen würdest und einfach nur mit so einem amerikanischen Akzent sprechen
dann
würdest.
Könnte man das meinen,
wenn es ein
Videopodcast wäre. Ja,
die Leute würden denken, du siehst aus wie so ein amerikanischer Trucker.
Ja, aber so läuft man heute rum. Ich habe auch gemerkt, mit Cappy auf Bildern wirkt man auch ungefähr 10 Jahre jünger. Deswegen habe ich gedacht, Cappy ist jetzt mein neues Metier.
Dann siehst du aus wie 60.
Ja, ich bin ja auch 70.
Dann geht es sich wieder aus, ja. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Wir werden heute einiges probieren, denn das ist natürlich das Schöne. Und ihr habt schon gemerkt, als Mitglied der Freien Brauer, da steht ja auch die Vielfalt mit in den Werten. Dementsprechend natürlich auch der Leopold ein breites Sortiment. Und wir fangen jetzt an mit dem Bier, was dann später mal der Agebock wird. Das ist euer Schneeböckchen in der ganz frischen Abfüllung. Leopold, was erwartet uns beim Schneeböckchen?
Im Schneeböckchen haben wir ein ganz klassisches bayerisches Bockbier, sprich einen Doppelbock vor uns. Wir haben knapp 20% Stammwürze. Wir peilen immer die 19,9 an. Wir haben etwa 8,1% Alkohol. Wir machen den mit unserem dunklen Braumalz. Das schöne Bernsteinfarbe. Er ist nicht schwarz, was vielleicht der Name Schwarzbräu vermuten lassen würde.
Ja.
Er ist sehr aromatisch, aber ich bin gespannt auf euer Urteil.
Wir haben natürlich gerade schon mal für das schöne Foto, was ihr als Episodenbild seht, da haben wir schon mal vorab quasi, bevor wir gerade noch eine kleine Grundlage des Melzerschnitzel, was Reinhold schon sagte, gelegt haben. Und ich hatte den fantastischen griechischen Burger. Also wenn ihr in der Gegend seid oder mal gezielt hier eine Reise hin macht, also guckt auf jeden Fall, dass ihr in Anführungszeichen euch nicht nur die Brauerei anguckt, sondern auf jeden Fall auch hier vor Ort dann im Braugasthof lecker esst. Montags ist Burgertag. Könnte ich sehr empfehlen. Und dementsprechend hatten wir das Bier ja gerade schon mal im Teko-Pokal oben im Whisky-Keller, auch wenn der Whisky-Keller hier unterm Dach ist, erzählen wir nachher noch was zu. Und das schwenkte sich schon so schön. Die Farbe war so schön, der Schaum war so schön, es hat so gut gerochen. Und Reinhold, wie würdest du, wenn du jetzt denkst, Schwarzbräu, denkt man, ne, wie vielleicht ist ein dunkles Bier, wir haben hier ein ja, kastanienfarbenes Bier, glanzfein, der Schaum bringt so schöne Kastanienfarbe, das ist schon fast nicht mehr Haselnuss, das ist schon fast Kastanie. Wie gefällt's dir? Du bist ja Bock-Experte, kann man das so sagen?
Das kann man sicherlich so sagen.
Und wie sauer warst du, als Leopold gesagt hat, nur 19,9% Stammwürze? Bei dir fängt der Spaß ja eigentlich ab 20 an.
Da gibt es sicherlich auch Bestimmungen über die Biersteuer wahrscheinlich. Bei 20, ich weiß es gerade nicht. Nein, ich trinke natürlich genauso gern Bock wie wahrscheinlich so gut wie jeder unserer Zuhörer und wie mindestens so gern wie die Leute hier, die am Tisch sitzen. Ja, wunderschön. Ist abgelagert wahrscheinlich, gell? Das sieht super klar aus.
Wie lange lasst ihr denn im Tank? Ist das
zwischen 12, das, wir schauen immer, wie lange er wirklich braucht, zwischen 12 und 16 Wochen.
Boah, der, krass, ja.
Als zweite Gärung und Reifung. Also ja, wir machen ja klassisches Kreuzenverfahren, auch ja, beim Doppelbock. Ja. Das heißt, wir machen auch im Sudhaus Maischetrennung. Wir lassen das Bier mit der einen Hefe eine Woche lang durchgären und geben dann beim Transfer in den Lagerkant Kräusen dazu. Das heißt, frisch angesetzte Würze und das ist das Besondere, einen zweiten Hefestamm. Also das Bier ist zweimal vergoren mit zwei unterschiedlichen Bierhefen. Und wir sind überzeugt, das ist eben sehr wichtig für die Aromatik.
Ja, und Biersommelier Marco Stock, das merkt man auch. Ne? Also das ist ein nicht nur wunderschönes Bier im Glas, sondern ist auch vielschichtig im Geschmack. Man hat hier tatsächlich so dieses gebrannte Karamell, man hat hier so Toffee-Anklänge, also ein wunderschönes Bier. Und die 8,1% sind genau über den Malzkörper wunderbar eingebunden. Also da macht es in der 0,33er Flasche, aber da hätte ich auch fast gesagt, also das könnte man auch in eine 0,5er Flasche.
Ob man das so verantworten kann. Auch.
Reinhold, zum Schweinebraten gerade, das glaube ich, Reinhold, auch eine schöne Speisebegleitung zum Schweinebraten, oder?
Ich denke auch, wie gesagt, die Prozente super gut versteckt, also fast gefährlich süffig schon. Es gibt manchmal durchaus Bockbiere, die entweder zu süß sind oder es gibt diese Alkoholbrennen haben, wo der Alkohol nicht so gut eingebunden ist. Das ist ja eine super schöne Melange.
Symbiose.
Eine Symbiose, eine Melange.
Das heißt, Leopold, wie ist das entstanden? Wann habt ihr das Schneeböckchen zum ersten Mal gemacht?
Das ist eine lange Geschichte. Ja. Im Zweiten Weltkrieg kamen ja hier in Zusmershausen die Amerikaner vom Westen her und haben praktisch die Dörfer nach und nach besetzt. Die haben auch die Zusmershausen besetzt. Mhm. Und die Amerikaner waren meines Erachtens sehr schlau. Die haben das Wohnhaus meiner Großeltern annektiert und die Brauerei gleich mit. Ja. Die Familie meiner Großeltern musste ausziehen und hat dann in der Brauerei und im Bereich der Mälzerei sich dann einrichten müssen. Und eigentlich im Nachhinein war es ein Glücksfall, weil die Amerikaner zwangen dann den Großvater wieder Bier für sie zu brauen.
Ja.
Was sie lange nicht wussten, weil er ja nicht wusste, was die Amerikaner mitbringen, ja, was das Sieger den Besiegten bringt, hat er seine Malzvorräte, die er damals, die er am Ende des Krieges noch hatte, die hat er zu Doppelbock verarbeitet, hat sie in seinen Bierkellern eingelagert und, das wird spannend, hat die Bierkeller zugemauert und verputzt. Also er hat das Bier versteckt. Okay. Und als er dann dieses Bier verkaufen durfte, dann hat er Namen dafür gesucht und das war dann der Schwedenbock. Diese Geschichte aus dem 30-jährigen Krieg, wo die Schweden nach der Legende die Brauerei leersaufen nach der Schlacht, das gab dann den Namen. Und vor einigen Jahren haben wir dann den Namen geändert. Das Bier ist immer noch das gleiche und haben das Schneeböckchen draus gemacht, weil es etwas zeitgemäßer war.
Also ist das Bier oder eins eurer Biere mit der längsten Historie und auch noch mit einer sehr, sehr schönen Geschichte,
ja,
ne?
Ja, ja, zwangsläufig.
Ja, ja. Und wann habt ihr dann angefangen? Probieren wir ja gleich dann im Anschluss die verschiedenen Jahrgänge Agebock. Wie ist die Idee entstanden?
Die Idee kam eigentlich auch von meinem Großvater. Der hat, als da kann ich mich erinnern, der hatte immer eine Kiste Bock zu Hause im Keller. Und die habe ich mal im Sommer gefunden und habe ihn gefragt, warum er noch eine Kiste Bock im Keller hat. Er sagte, weißt du, eigentlich wird der Bock erst richtig gut nach einem Jahr. Und was wir jetzt so schmecken, ist quasi der frische Bock. Ja. Der ist crisp, ja, der ist schlank, der ist, wie er sagt, gut eingebunden. Und wenn der jetzt praktisch noch ein bisschen Zeit bekommt, dann wird der zunehmend voluminöser.
Ja.
Und diese Geschichte hatte ich mal einem Braumeister erzählt und der sagt, ja, ob ich das nicht wüsste. Es gibt eine Biergattung, das sind die Aged Biere, ja, die gereiften Biere. Und da habe ich ein bisschen große Augen gemacht. Ja. Und dann hat er gesagt, lass uns das ausprobieren. Und dann haben wir das mal ausprobiert und haben dann diesen Agebock das erste Mal nach München zur Braukunst Live mitgenommen. Und dann ging der praktisch in Serie. Okay. Und wir haben jetzt heute quasi das Mutterbier dabei, das Schneeböckchen. Und dann praktisch ja, die Derivate davon, wie du gesagt hast, von 2021, vier Jahrgänge, immer mit zwei Jahren Abstand.
Genau, 21, 2019, 2017 und 2015. Und so erkläre ich es immer in den Veranstaltungen. Ich sage, das muss nicht linear besser werden. Ich sage, das kann auch mal ein bisschen schwanken. Dementsprechend bin ich gleich sehr entspannt. Also es kann durchaus sein, dass wir nachher sagen, oh, die 21 oder die 19 oder die 17, vielleicht sogar auch die 15, ne, war dann letztendlich das Bier. Und das ist natürlich recht schön. Eine Frage, die Biersommelier Marco Stock vorab noch gestellt hat. ihr habt auch von den alten Varianten, gibt es tatsächlich auch noch käuflich zu erwerben. Ne? Also ein paar Rückstellproben, in Anführungszeichen, habt ihr tatsächlich noch.
Also wir haben noch vereinzelte Flaschen, also wirklich ganz wenige vom Jahr 2012. Ab 14 haben wir noch. Ja. Wir verkaufen auch im Online-Shop und Abbrauerei einen kleinen Verkostungskarton. Da ist ein Glas dabei und drei verschiedene Jahrgänge.
Ja.
Und das ist halt so ein Thema, wo man dann praktisch dieses Erlebnis Bierreifung tatsächlich schmecken kann.
Ich erkläre es den Leuten immer so, ich sage, geht mal los im Herbst. Herbst ist immer eine gute Zeit. Kauft euch einen Sechserträger von einem dunklen, starken Bockbier, ne? Das würde sich jetzt hier zum Beispiel eben sehr gut anbieten. Und dann sage ich immer, pass auf, die erste Flasche trinkt ihr zu Weihnachten sofort. Die anderen fünf lasst ihr im Keller stehen und macht das eben jedes Jahr wieder. Ihr kauft immer wieder einen frischen Sechser zu. Dann habt ihr im sechsten Jahr eben sechs verschiedene Jahrgänge. Und auch da, je nachdem, was es für ein Bier ist, wird man merken, das wird nicht einfach linear nur besser, sondern das kann durchaus mal schwanken. Und das ist eben eine ganz, ganz spannende Sache. Marco, du hast ja auch zu Hause einen kleinen Bierkeller in Anführungszeichen. Ja. Wie steht's da mit so Späßen? Weil da gehört natürlich auch mal ein bisschen Disziplin dazu. Ne? Also man, so lecker das Bier jetzt ist, man dürfte es nicht komplett austrinken, sonst hat man nächstes Jahr und übernächstes Jahr nämlich nichts mehr.
Das ist richtig. Ich habe auch zu Hause von Schneider noch, die haben ja auch dieses Age-Bier, da habe ich auch noch was zu Hause rumstehen. Und Einbecker macht das ja auch. Da bin ich durch Störtebäcker drauf gekommen, das wusste ich gar nicht, okay. Diese Age-Geschichten. Und ich finde das auch mal sehr interessant, wenn man quasi auch mal das Grundbier noch hat und den Menschen da verkostet und sagt, guck mal, da stand jetzt in Anführungszeichen nur im Keller, man hat nichts damit gemacht und kann aus so einem Bier trotzdem noch so viel rausholen, also so viel Geschmack rausholen, obwohl man damit rein gar nichts gemacht hat faktisch.
Und ich finde beim Bockbier ist das tatsächlich auch, eventuell sammle ich auch ein, zwei Fläschchen in meinem Keller, der leider ein bisschen zu voll wird, ehrlicherweise.
Ja, der Keller ist zu klein.
Was heißt zu voll? Ist keine Einladung, alles gut.
Nee, der Keller ist zu klein, oder?
Der Keller,
belegt die Adresse von Rheinland jetzt mal unten.
Aber beim Bockbier ist es natürlich so, dass man da sich auch einfach so einen halben Kasten kaufen kann, ohne dass man sich komplett in Unkosten stürzt. Es gibt ja auch kleine Brauereien, also Brewdog macht dieses Barley-Wine-Ding, wo steht, nicht vor 2030 öffnen und sowas. Und da kostet halt die Flasche auch immer 30 Euro oder sowas. Da kannst du jetzt keinen Kasten hinstellen für 30 Euro die Flasche. Aber beim Bockbier.
Kann ich, wohnt
in der nicht, aber ich will
ja,
nicht. Aber im Bockbier ist das natürlich dann auch immer eine spannende Sache. Also ich habe auch ein bisschen verstehen.
Ich bin sehr gespannt. Wir werden das gleich ein bisschen probieren. Leopold, wie ist das hier in Zusmarshausen? Wer jetzt bei Google Maps noch nicht geguckt hat, ihr seid, wir sind mit dem Bus heute angereist, so 40 Minuten außerhalb von Augsburg. Das heißt, wie ist es hier in Zusmarshausen? Was gibt's so ein gibt's einen Bürgermeister hoffentlich? Was ist
also wir sind zwar Bayern, aber ja, wir haben auch einen Bürgermeister.
Erzähl uns mal ein bisschen was über Zusmarshausen.
Zusmarshausen ist eine Marktgemeinde. Wir sind im 9. Jahrhundert schon erstmals erwähnt, also relativ alter Marktflecken. Hier war früher die Hohe Gerichtsbarkeit. Es war mal im Besitz des Hochstifts. Und jetzt sind wir natürlich säkularisiert. Gericht haben wir nicht mehr, das gibt es in Augsburg. So Gott will, brauchen wir es nicht allzu oft. Es ist ein sehr beschaulich bayerisch-schwäbisches Dorf. Dorf darf ich nicht sagen. Wir sind eine Marktgemeinde, weil es eben aus alten Zeiten dieses Marktrecht gibt. Und da gibt es einige Traditionen. Wir haben eine sehr bunte Kultur mit vielen Vereinen. Wir haben einen tollen Musikverein, der auch gerne in die Brauerei kommt und bei uns spielt. Und wir haben ein sehr schönes Leben. Vor drei Wochen gab es eine ganz tolle Veranstaltung, das hat die Marktgemeinde initiiert mit der Kulturreferentin. Da gab es ein Schwarzbräu Bier und Beats Festival. Wir haben noch einige schöne Gasthäuser am Ort und da gab es ein kleines Musikfestival, wo in sechs Locations jeweils eine Band gespielt hat, unter anderem auch bei uns. Okay. Und da ist einiges geboten, auch im Sommer viele Veranstaltungen, viele Vereine. Auch unsere Gastronomie ist sehr differenziert. Also es gibt in verschiedenen Segmenten schöne Gasthäuser oder Lokale. Da ist für jeden was dabei.
Ja, und das ist ja auch immer so schön in so kleinen Dörfern, da habe ich ja diese Marktgemeinden. Da stehen die Leute auch dann hinter ihrer Brauerei. Ne? Also ihr seid hier das Bier auch der Leute, kann man das so sagen?
Ja, da gibt es eine ganz nette Geschichte. Das hat mich sehr berührt. Es gab vor einigen Jahren ein Konzept zur Ortsentwicklung. Und da hat die Gemeinde dann an jemanden geholt, der quasi einen Bürgerdialog moderiert hat. Und da wurden dann ganz viele Facetten beleuchtet und es war auch sehr konstruktiv. Klar gab es auch viele Wünsche von den Bürgern, was fehlt und was man braucht. Und es gab aber ganz viele Dinge, die die Bürger hier schätzen und was ihnen wichtig war. Also wir sind quasi Naherholungsgebiet. Zusmarshausen liegt im Naturpark Westliche Wälder. Wir haben sehr viel Wald, ist wirklich schön hier. Wir haben eine leicht hügelige Landschaft. Wenn man auf dem richtigen Hügel steht, dann kann man von hier aus auch sogar die Alpen sehen.
Oh. Ja, unser Elektrobus, mit dem wir hier gefahren sind, der ist zwischenzeitlich, glaube ich, konstant 120 gefahren. Dementsprechend habe ich von der Landschaft gar nicht so viel. Ich habe es nur so vorbei pfeifen sehen tatsächlich. Also
das ist sehr nett. Und bei diesem Bürgerdialog, das wurde dann auch sehr schön in der Zeitung zitiert, das hat mich sehr gefreut. Da gab es dann einen Herrn, der ist aufgestanden und gesagt, ja, die Vorredner hätten alle recht. Und wo er wirklich stolz drauf ist, dass wir in Zusmarshausen noch eine eigene Brauerei haben.
Oh.
Und das war ein ganz großes Kompliment für uns. Und wir merken schon in den letzten Jahren, wir leben als Brauer schon in einem Wettbewerb. Ja, die überregionalen Brauereien und insbesondere die Braukonzerne, die ja letztendlich 80% vom deutschen Markt und auch vom Weltmarkt dominieren, sind sehr stark. Aber die regionalen Brauereien, die kriegen sehr viel Zuspruch und unsere Arbeit wird wirklich geschätzt.
Ja. Deswegen damals, wo wir es erstmal hier waren, ne, im Rahmen der Freien Brauer, wo ihr auch Mitglied seid und Störtebeker zum Beispiel auch, Meisel, Pyraser, wir waren bei Zöttler noch auf dieser Tour, die wir gemacht haben und wir waren, das waren sie, ne, die wir auf der Tour gemacht haben, dann waren wir natürlich nochmal bei unseren Freunden Moritz Fiege und so weiter, wo wir eine Westtour gemacht haben, ne? Also könnt ihr gerne mal reinschauen, diefreienbrauer.de. Und ne, gerade diese kleinen mittelständischen Brauereien, Inhaber geführt, das sind natürlich die Brauereien, die ja besonders unsere Liebe verdienen, weil sie einfach, ne, wie wir vorhin auch gesehen haben, eine von, du hast gesagt, eine knappe Handvoll, ein knappes Dutzend Brauereien in Deutschland tatsächlich noch, wo auch die Mälzerei mit in der Brauerei ist. Ne? Das war früher gang und gäbe. Und im Zuge der Industrialisierung hast du gesagt, dann irgendwann wurde das immer weniger. Ihr macht es noch. Also wir standen gerade oben und hatten tatsächlich noch das gekeimte Malz in der Hand. Ne? Also das ist eine absolute Rarität.
Ja, es gibt 1500 Brauereien in Deutschland etwa und rund ein Dutzend erzeugt noch selbst Malz. Die Hälfte davon wirklich im kleinsten oder teilweise musealen Maßstab. Und südlich der Donau gibt es eben noch drei Brauereien, die nennenswert Malz machen und da sind wir eine davon. Ist eine echte Rarität, macht auch ganz viel Spaß, weil man wirklich den Rohstoff noch vor Augen hat. Ja. Viele Brauereien sind einfach darauf angewiesen, Malz zu kaufen, das mehr oder weniger nach einem industriellen Maßstab erzeugt wird und wir haben eben die Individualität.
Reinhold, ich würde sagen, du greifst mal hinter dich, guckst mal, ob du eine Flasche 2021er Bock findest und dann schenken wir uns mal ein bisschen ein, nicht ganz, denn wir wollen natürlich jetzt erstmal gucken in der ersten Runde, welcher Jahrgang gefällt uns wohl am besten. So, da haben wir die Flasche auf, das ist mein Glas, ja. So, Aged Bock und das sieht man schon. Sieht ähnlich aus. Ne? Die Schaumentwicklung, hätte ich fast gesagt, ist sogar noch ein bisschen voluminöser, als das gerade war.
Ich hätte gesagt, das ist ein Müh dunkler.
Also ich finde den Schaum dunkler ein bisschen sogar.
Oh, in der Nase ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was passiert, ne?
Jetzt schon so Sherry-Flavors.
Ja, ganz genau. Ne? Also ganz typische Oxidations-Alterungsnoten, ne? Die so ein Bier dann eben gerade...
Mikrooxidation, sagt man, glaube ich, dazu.
So ein Bier mitbringt. Oh, oi. Im Geschmack, ne, gerade schon gesagt, das klassische Bier ist natürlich schon relativ weich, aber hier merkt man jetzt schon so, oh, das ist noch mal ein bisschen weicher geworden. Noch ein bisschen runder geworden. Man hat so, jetzt dann tatsächlich, aber im positiven Sinne, du hast nicht den Alkohol, der so raussticht, sondern du hast tatsächlich so diese Sherry-Noten, diese Karamell-Bonbon-Noten, die rauskommen. Also dafür, dass das jetzt tatsächlich 3 Jahre ist, sagen aber auch viele Leute, wo du vorhin gesagt hast, Schneider Weisse, die machen ja ihren Aventinus 3 Jahre und dann geben sie ihn raus. Also man sagt immer so, 3 Jahre ist, ab da merkt man tatsächlich einen Unterschied. Und Marco, würdest du das auch für das Bier sagen?
Man merkt definitiv den Unterschied. Also ich habe noch neben so Sherry auch so Dörrobst, so minimal, ein bisschen, weiß ich nicht, so Rumtopf, so ganz minimal. Aber ich glaube, der würde wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auch stärker werden nachher. Aber klar, du merkst schon, es ist einfach ein bisschen samtiger, irgendwie ein bisschen runder vom Gesamtpaket her, finde ich. Also es ist einfach ein bisschen, ja, runder einfach. Man könnte jetzt sagen, der andere hatte mehr Ecken und mehr Kanten, aber ich finde, es wirkt gesamt Es ist einfach runter, das Paket.
Leopold, wie oft gehst du an die älteren Biere in Anführungszeichen auch mal ran? Also
ja, das ist eigentlich schon immer im Winterhalbjahr. Ja. Also da, und die andere Tradition ist natürlich bei uns zu Hause am Weihnachtsabend, da gibt es dann immer noch die kleine Bockbierrunde.
Oh, ist es so, ja?
Ja, das ist, also es gibt kein Weihnachten ohne Bockbier. Das ist,
also auch mit den Aged-Geschichten? Oder?
Ja, wir nehmen dann immer auch 2, 3 verschiedene Jahrgänge mit und schauen durch, was ich hier schon wieder echt schön finde. Das ist zum Beispiel in diesem Jahr die erste Vertikalverkostung oder in dieser Saison, die ich mache. Ich finde, man sieht jetzt schon ein bisschen beiden sehr schön, was es ausmacht. Wir haben, wie vorher schon gesagt habe, beim Schneeböckchen, wir haben den Crisp klar. Wir spüren da auch im Hopfen, in diesem starken Bier ist relativ viel Hopfen drin. Und da muss man schon genau hinschmecken, dass man den auch schmeckt. Es ist so eine ganz schöne Balance zwischen dem Alkoholischen, dem Spritzigen, dem Süßen und dem Herben. Ja. Das ist das, was den Bockbier so spannend macht. Und was du gesagt hast, hast du vollkommen recht, der ist wahnsinnig mild und weich geworden. Mhm. Die Beschreibung Rumtopf finde ich ganz klasse. Ja. Da ist ein bisschen dieses Spritzige drin, aber wir haben was ganz Fruchtiges auch. Ja. Im ersten...
So rosinig, ne? So Rosinen kommen dann immer gerne durch.
In der ersten Nase, ihr dürft lachen vielleicht, in der ersten Nase würde ich sagen, hat es mir an ein IPA erinnert. Ich finde, da kommt die Hopfenaromen kommen da unheimlich durch.
Ja.
Also könnte das
Englisch IPA.
Ne, so Triple IPA sind wir ja vom Alkoholgehalt, gehen wir so langsam, ne? Double IPA in die Richtung. Und
bei Brewdog auf jeden Fall Triple IPA.
Brewdog ist das Eisbock. Und sehr, sehr spannend. Also wie lagert ihr den? Also packt ihr den irgendwo in den Keller? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir lagern ihn kühl und dunkel. Das ist das, okay. Das ist das Entscheidende. Das ist das Problem von der modernen Zeit beim Bier. Bier ist lichtempfindlich, Bier ist ein frisches Produkt, das vergessen viele. Man sieht allerdings hier, je stärker und je dunkler ein Bier ist, desto besser ist es geeignet für längere Lagerung. Und wir lagern es also praktisch kühl und dunkel. Und damit reift das eben schön. Und das ist für mich eben der Unterschied zwischen Altern und Reifen. Ja, okay. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Was ich jetzt hier zum Beispiel auch erwähnenswert finde, dass wir auch die Kohlensäureeinbindung noch wirklich sehr schön haben. Ja. Da zeigt sich auch, was heute eine gute Abfüllung leisten kann. Wir haben, wie du gesagt hast, wir haben so Oxidationsaromen. Die sind unvermeidlich, aber hier sind sie noch...
Die auch positiv sind, ja, in dem Fall. Ne? Also bei einem IPA
man möchte man das nicht haben. Manchmal wird es schlecht. Ja, manchmal kippt es in schlechte ab. Insbesondere die Hopfen werden so ein bisschen käsig. Aber da sind wir auf einem echt tollen Niveau. Sehr macht Spaß, das zu trinken.
Das heißt, wenn ihr das Schneeböckchen braut, wie viel wird dann tatsächlich als Schneeböckchen etikettiert und geht quasi direkt in den Verkauf? Und wie viel Prozent des Wudes...
Das schwankt immer ein bisschen sehr, wie unsere Absatzprognose ist. Das sind so ein bisschen zwischen 10% und 20%.
Die in den Keller gehen quasi.
Ja.
Also der Großteil geht tatsächlich frisch raus,
ja,
und so eine kleine Rückstellprobe quasi in etwas
größerem Maße. Also das ist schon eine Besonderheit. Es gibt ja, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, es gibt nur eine Handvoll Brauereien in Deutschland, die sich dem Thema Aged-Bieren widmet. Ja. Ich finde es sehr bedauerlich. Wir reden ja hier auch über einen dunklen Doppelbock. Mhm. Und wir haben ja die letzten Jahre einen sehr starken Trend zu den hellen Bieren. Mhm. Und der geht natürlich zulasten der dunklen Biere. Auf jeden Fall, ja. Ja, und du hattest vorhin Schweinebraten beim Essen. Ja. Da ist es par excellence. Ja. Oder eigentlich alles, was aus dem Ofen kommt.
Halbe Ente habe ich gesehen.
Ja. Oh. Ja.
Ja. Also alles schon was ein bisschen fettiges.
Letzte Woche war ich im Bräustüber, da habe ich eine Ente gegessen und habe ein dunkles Bier dazu getrunken. Ja. Und es ist wunderbar. Ja. Ja. Und es ist wirklich schade, dass das dunkle Bier ein bisschen außer der Mode gering.
Also bei meinen Verkostungen, ich gehe immer auf dunkles Bier mit Hauptspeise, immer. Ja. Das ist immer dunkle Bier, weil das in meinen Augen
besser
geht.
Einer unserer Kunden hat mir mal ein sehr nettes Rezept gemacht, ich habe ihn danach gefragt, er hat mir ein Rezept gemacht für Creme Brûlée mit dunklem Doppelbock.
Ja.
Und es ist total toll. Und diese Vanille mit diesen Aromen, und ich mache das Rezept immer mit dem Agebock.
Ja. Das ist echt toll. Ich lasse mir mal mein Glas 2021er noch hier stehen. Würde ja, schon mal 4 Gläser, ja, ich 5 Gläser auch mal eine Frage, holen
für wie, die 2019. Zum Thema Haltbarkeit. Wie kommt man jetzt auf das Haltbarkeitsdatum 30.09.2041?
Diese Frage habe ich natürlich befürchtet. Das ist einfach mal ein Beweis, dass quasi Geschmack eine relative Angelegenheit ist. Also man braucht natürlich die Überzeugung, dass man Bier mikrobiologisch einwandfrei abfüllen kann. Das können wir. Und wenn ich danach gefragt werde, sage ich natürlich auch. Das war einfach mal unsere Prognose. Wir haben in der Tat schon mal ein 30 Jahre altes Bockbier im Leergut gefunden. Und das hat tatsächlich jemand in der Füllerei gesehen und hat es rausgegeben und hat es dem Braumeister in der Hand gedrückt. Und das haben wir tatsächlich in der Braumeisterrunde verkostet. Und
geschmeckt, oder?
Da wissen wir nicht, wie es gelagert war und wo und wie lange es in der Sonne war oder nicht. Mhm. Aber das war natürlich noch trinkbar. Das hat natürlich schon immense Sherry-Töne gehabt. Keine Frage.
Was ist mit den Agebock-Bieren vor 2012 passiert? Oder war der Agebock 2012 der erste?
2011 waren die ersten Versuche und 2012 war der erste. Ja.
Perfekt, jetzt bin ich gespannt. Reinhold wird jetzt mal die 2019 aufmachen. Dementsprechend werden wir die dann, genau, perfekt, ja, dann gleich einmal vergleichen. Wie gesagt, immer gleiches Grundbier, ne? Aber jetzt eben unterschiedlich lange gelagert. Und Leopold, das Rezept, ist es, seit wann ist das unverändert und angepasst? Oder muss man immer mal, also Kleinigkeiten? Also
im Grundsatz ist es nie verändert. Ja. Allerdings müssen wir natürlich damit umgehen, dass wir schon leicht wechselnde Rohstoffe bekommen. Und das ist eigentlich nur eine Justage an den Rohstoffen.
Alles klar.
Was ich zum 21er noch sagen wollte, das hören jetzt die Leute, die uns zuhören, nicht. Wir haben im Agebock 21, der natürlich schon ein paar Jahre alt ist, hat sich eine leichte Opaleszenz gebildet. Sprich, das Schneeböckchen von heute ist ganz blank,
ja,
obwohl es dunkel ist. Im 21er haben wir schon eine leichte Trübung, ja, und die ist jetzt im 19er nochmal etwas intensiver geworden.
Ich bin gespannt, wenn einer noch mal einen Schluck nimmt, nehmen alle noch mal einen Schluck. Prost.
Das ist 19. Sag mal. Nein, von was nehmen wir jetzt einen Schluck? Also ich habe nur
19. Ansonsten hast du ja freie Auswahl, was du trinken darfst. Kannst du noch einen Kalibrierschluck vom Frischen nehmen?
Das würde man meinen, aber seine Sponsoren auf seinen diversen Artikeln sagen nein.
Hier, man merkt schon, der hat noch mal ein bisschen Zeit gekriegt. Und das heißt, der lagert dann aber einfach im Keller weiter, ne? Also ihr lasst den im Keller stehen quasi bis in dem Moment, wo ihr jemanden runterschickt und sagt, so pass auf, jetzt brauchen wir 4 Kartons, jetzt holen wir die Ware hoch.
Genau. Ja. Okay. Ich finde, das fast noch mehr Frucht, also noch rosiniger, finde ich. Wirklich
noch mehr Obstnoten, finde ich. Also
noch rosiniger?
Ja. Ich finde, die Reihe wird, das ist wie im Bilderbuch, die wird immer voller und voluminöser.
Ja,
Der 2019 ist auch quasi noch etwas drüber geworden. Ja.
Und ich finde auch, der ist nach hinten raus, hat er jetzt auch so einen trockenen Abgang, ne? Also
was Vanilliges hinten dran.
Ja, so ein bisschen Holzfass, staubig, so wenn man von außen mit der Zunge über so ein Holzfass leckt.
Habe ich noch nicht so oft gemacht, Entschuldigung.
Ja, wir können gleich nochmal hochgehen. Und das heißt, du hast richtig so einen trockenen Abgang und denkst so, ja, ich drücke mal den nächsten Schluck, ne? Und auf geht's, ne? Und das musst du ja bei so einem Bier in der Kategorie dann tatsächlich auch erstmal hinkriegen. Großer Fan. Was wir auch, wenn wir die Agebock-Sachen probiert haben, Leopold, vielleicht können wir da schon mal ein bisschen vorgreifen, vielleicht kannst du schon ein bisschen was erzählen. Ihr denkt ja euch immer neue Sachen aus. Stillstand ist Rückstand, Rückschritt weiß man. Ja,
in der Tat.
Und du hast schon vorhin kurz erzählt, ist schon ein bisschen her, dass du deine Liebe oder deine Zuneigung zu Whisky entdeckt hast und dann durch einen Zufall hast du vor einigen Jahren nochmal eine Kiste aufgemacht und hast nochmal Whisky gefunden und das war der Grundstein, wo du gesagt hast, also warum machen wir ja eigentlich bei Schwarzbräu nicht auch Whisky? Wir machen doch die Grundzutat, die Maische, die so elementar wichtig ist für einen Whisky. Die machen wir doch jeden Tag quasi, ne? Also in anderer Form. Ne?
Ich habe so vor ein paar Jahren meine Umzugskiste gefunden aus dem Studium und da waren ein paar angebrochene Flaschen Whisky drin und die habe ich wieder ausgepackt und probiert. Und dann hatte ich ja meine Berufserfahrung und dann hatte ich dieses Bewusstsein und dann kam mir das wie Schuppen von den Augen, ist mir das gefallen, dass ich sage, Bier und Whisky sind eigentlich in den ersten Produktionsschritten schon ähnlich und wir haben eben dieses Markante, dass für beide ist Malz halt der essentielle Rohstoff. Ja.
Und wer ist näher am Malz tatsächlich dran als ihr? Ne? Also wenn wir gerade gehört haben, wenige. Ja.
Wir stellen das Malz ja auch noch selber.
Ja, deswegen. Ne?
Und also, dann habe ich es mit den Braumeistern diskutiert und besprochen und die sagen, ja, da hast du schon recht und ja, das müssten wir schon hinkriegen, aber da war noch eine gewisse Skepsis da. Mhm. Und unsere Kinder Jakob und Vincent studieren Brauwesen und Getränketechnologie, beziehungsweise haben schon abgeschlossen, haben eine Handwerksausbildung gemacht Und da war dann schon auch eine, na, ich sag mal, eine jugendliche Unbeschwertheit da. Und wir haben gesagt, Papi, das machen wir. Und dann haben wir uns dem Projekt genähert und haben das mit den Braumeistern besprochen, die voll dabei waren. Und dann haben wir tatsächlich im ersten Corona-Lockdown, ich will keine schlechte Erinnerung wecken, sind wir dann abends in die Brauerei gefahren und haben dann die ersten Whiskyfässer mit dem Destillat gefüllt. Und es war für uns als Familie ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe es noch wirklich toll vor Augen und ich kenne noch genau die Fässer, die wir da in der Hand hatten. Und ja, wir haben vorher schon den ersten Schluck probiert. Und im Kern, wenn Gäste da sind, sage ich, eigentlich machen wir für einen Whisky nahezu die gleiche Maische wie für einen dunklen Doppelbock. Okay. Yeah. Natürlich ohne Hopfen. Mhm. Whisky hat die Erfordernis, kein Hopfen. Ja. Allerdings ist das Maischprogramm, das Sud- und Maischprogramm etwas optimiert. Beim Bier ist natürlich das Thema Geschmacksstabilität, Schaum sehr wichtig. Und beim Whisky ist dann an dem Punkt eher der Fokus auf eine gute Ausbeute, sprich der Transfer der Stärke mit der natürlichen Enzymen zum Malzzucker, um in der Gärung sicher gute Aromen zu erzeugen, aber da ist schon die Alkoholausbeute relativ wichtig.
Ja.
Und dann wird das Ganze gebrannt, auf Fassstärke zurückgesetzt und eingelagert. Also im Prinzip kann man sagen, ein Whisky ist eine Essenz vom Böckchen und die Vorstufe, die ersten Experimente, die ich gemacht habe, die waren schon Mitte der 2010er Jahre. Da habe ich ein paar Fässer Doppelbock zum Freund gebracht, der sie mir gebrannt hat. Das haben wir dann in Eiche gereift und dann wurde das immer besser. Und so haben wir gedacht, das müssen wir doch hinkriegen.
Ich hole mal Gläser rein, dann probieren wir mal die 2017er parallel.
Was ich in diesem Segment vom Ageborg eigentlich total spannend finde, dass wir hier über Ageborg reden, gereifte Biere, total spannend, und in ganz vielen Lebensmitteln ist ja das Thema Reife unheimlich wichtig. Ja, wir haben es beim gut abgehangenen Rindfleisch, wir haben es beim Käse, wir haben es auch bei Wein, beim Whisky natürlich in ganz besonderer Form. Und das funktioniert auch beim Bier.
Ja, ist ja mal, viele Leute denken immer so, oh, in der Verkostung tatsächlich auch relativ häufig gefragt, so, Mindesthaltbarkeitsdatum, und dann probiere ich den Leuten auch mal zu erklären, ich sage, naja, mindestens haltbar bis, heißt es ja, und nicht giftig ab, ne? Also, das verwechseln ja viele Leute.
Am besten wäre ich immer, wenn einfach nur mal abgefüllt ist.
Bier ist genau, ja. Da fehlt natürlich dann so ein bisschen das Grundwissen der Leute, ne? Also wann sollte man Pilz trinken? Also das MHD hat ja durchaus seine Daseinsberechtigung. Nur mal ganz grob für euch als kleiner Tipp, helle, leichte, hopfige Biere immer, ich sag immer, so schnell trinken wie möglich. Das muss nicht noch im Supermarkt sein, im Getränkemarkt. Das kann ruhig noch bis nach Hause warten. Außer
aus dem Kühlschrank.
Außer es aus dem Kühlschrank, dann könnte es auch schon, wie früher, kenne ich noch, wenn wir einkaufen gegangen sind und meine kleine Schwester hatte schon Hunger, dann durfte die auch schon die Milchschnitte im Laden essen.
Und
meine Mama hat dann immer die leere Milchschnittenpackung aufs Band gelegt und dann wurde die abgescannt.
Da ist auch ganz viel Kindermilch
drin. Ähnlich könnt ihr das natürlich auch machen mit einem Bierchen, ne? Wenn ihr einfach da beim Rewe, Edeka, wo immer ihr seid, einfach schon so einen großen Durst habt, dass ihr sagt, den Agebock, den reiße ich jetzt schon auf, dann stellt die leere Flasche aufs Band.
Ich stell mir das gerade vor, wie du einfach so am Kühlregal stehst, einfach so eine Pulle Bier in der Hand, also sagst, so, jetzt kommt ein bisschen ein. Die Leute dich angucken.
Warst du schon mal morgens um 7 bei Lidl?
Ja, sieht ähnlich aus. Ich wohne auf dem Dorf, nicht auf St. Pauli.
Da kommen die Leute mit aufgerissenen Wodkaflaschen
ja, genau.
zur Theke. Ja, ich bin sehr gespannt. Habt ihr schon reingerochen, reingeschmeckt?
Nee. Ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen mehr Kohlensäure gehabt. Ich habe das Gefühl, es ist noch dunkler, oder?
Nein, es ist jetzt sehr spannend. Es ist eigentlich weniger trüb als das.
Ein bisschen heller ist sogar gerade.
Ja. Und das sind eben Wellenbewegungen. Diese Reife passiert nicht gleichmäßig, das sind Wellenbewegungen.
Genau,
und das ist vielleicht nächstes Jahr auch wieder ganz anders. Ja. Was ich auch spannend finde, dass quasi im internationalen Sprachgebrauch nennt man diesen Bierstil Barley Wine.
Ja.
Und das finde ich total spannend, dass man damit quasi in diese Ecke kommt.
Deswegen, also. Der Barley Wine von Sierra Nevada, einer unserer Sponsoren heute, die Marco Stock hier auf dem Kopf trägt.
Grüße gehen raus.
Die haben ja mit ihrem Bigfoot quasi damals auch, das ist ja so ein Hybrid zwischen Triple IPA und Barley Wine. Also die Grenzen sind dann schon fließend, weil irgendwann bei Triple IPA hat man eben auch so viel Malz. Und früher, die Älteren werden sich erinnern, war ja auch ein IPA, sah ja nicht aus wie Orangensaft oder wie Maracuja-Saft, sondern ein IPA hatte durchaus Bernsteinklänge. Dementsprechend dementsprechend war früher eben auch ein Triple IPA, ne, sowas, was wir haben, so ein schön kastanienfarbenes Bier. Und dann ist das quasi, wo zwei Bierstile sich dann tatsächlich treffen, ne, wo eben das Triple IPA ist, sehr viel Alkohol, sehr viel Malz und aber auch sehr viel Hopfen, um eben eine Balance zu bieten. Und genau da setzt dann auch wieder der Barley Wine an. Und ich finde, hier haben wir, habt ihr das mal als Barley Wine in irgendeinem Wettbewerb eingeschickt oder sowas?
Ja, ja klar, da kriegen wir auch einen. Das ist einer unserer Top-Winner, also da kriegen wir sehr viele Preise. Ja.
Wobei bei Barley Wine sagt der eine, wenn er sieht 8,1, Session Barley Wine?
Session Barley Wine.
Aber nee, also was ich jetzt hier merke, finde ich die Kohlensäure, ne? Also die Essenz ist weitaus weniger, ist nicht schlimm, ne? Aber sie ist weitaus
Reinhard
weniger.
Sagt weitaus mehr.
Beim Einschenken war es.
So, ja, aber wenn du es in den Mund hast, das
merkst
du
schon. Ja, das darf ich jetzt aber auch
kontrollieren. Wenn du dann davor nochmal den 19 nimmst, merkst du schon, dass da weitaus weniger Kohlensäure jetzt da ist.
Bei mir jetzt fast übergeschüttet.
Nein, beim Trinken merkst du
auch. Jetzt geht es nämlich auch so, wenn man allein nur namenstechnisch mal geht, geht es schon Richtung ja so, ne? Wein, Barley Wine, also weil man die Kohlensäure einfach weniger hat. Ne? Also
ich finde, dass der zum Beispiel also gegenüber den beiden Vorgängern schon eine starke Geschmacksveränderung hat. Er ist wesentlich herber, bitterer. Da kommen die Bitterstoffe vom Malz viel stärker rüber.
Fühlt sich auch irgendwie im Mund sehr viel zähflüssiger an, ne? Also von der Viskosität her jetzt schon so Richtung Akazienhonig oder sowas, ja.
Ich finde es sehr karamellig auf der Zunge.
Ja.
Ich bin ja der größte Barley Wine-Fan der Welt, glaube ich.
Das stimmt leider. Reinhold hat, hast du diesen 80-Euro Barley Wine eigentlich noch im Keller oder haben wir den mittlerweile getrunken?
Einen von denen haben wir getrunken.
Oh, mehrere, Entschuldigung,
ja. Ich hatte doch so einen großen, kleinen Keller eigentlich, aber der ist da.
Kleiner Keller, viel Inhalt.
Was ist, Reinhold, wir haben ja immer die Diskussion, aber es gibt ja meistens meine Meinung und dann die falsche von Reinhold. Reinhold ist ja beim Barley Wine eher auf dem English Style, während ich ja immer den American Style Barley Wine bevorzuge, weil im American Style auch immer noch eine ordentliche Portion Hopfen ist. Jetzt sind wir hier tatsächlich so ein bisschen an der Grenze, ne? Das könnte schon auch American sein, es könnte auch noch im oberen Bereich eines English Style Barley Wines sein, ne?
Für mich auf jeden Fall englisch genug.
Ja. Das ist mir schmeckt. Gehe ich mit Reinhold mit. Ja.
2-2-1 schon.
Würdest du dich trauen, auch einen 2015 aufzumachen zum Vergleich?
Also wenn du es mir anbietest, würde ich es tun. Soll ich es machen? Ja, ich probiere es
mal. Also da sieht man jetzt zum Beispiel ganz schön die Farbe vom Schaum. Der ist ein ganz dunkler Schaum. Wenn gleich ja auch natürlich bei einem Bier dieses Alters nicht mehr wirklich stabil ist. Aber da sieht man eben, dass wir dieses Bier mit dunklem Malz machen. Ja. Und das klassisch dunkle Malz färbt eben auch den Schaum sehr schön.
Ja. Und um auf die Mälzerei zurückzukommen, ist das ein Wettbewerbsvorteil, dass ihr sagen könnt, pass auf, wir können das alles in-house machen? Oder denkst du manchmal auch so, na, wenn wir es einfach einkaufen würden, dann könnten wir noch eine viel größere Varianz an Malzen auch einkaufen? Weil manchmal hat man natürlich das, dass man sagt, so, ja, wir bräuchten jetzt eigentlich nur eine kleine Menge, aber für eine kleine Menge schmeißt du die Dache auch nicht an. Also ist es Fluch und Segen? Oder
also wenn wir mal ein anderes Malz brauchen, dann kennen wir auch Mälzereien, die gut genug handwerklich arbeiten, dass wir dort auch gerne einkaufen. Das ist tatsächlich so, dass wenn die Menge zu klein wird, dann ist es sehr schwierig zu handhaben. Dann ist es manchmal ein bisschen ein Glücksspiel. Ja. Also da haben wir keinen Schmerzen, aber so kommen wir ganz gut, wirklich gut klar.
Aber was du auch vorhin gesagt hast, ich hoffe, das dürfen wir erzählen, man kann auch vielleicht in Zukunft hier tatsächlich, wenn man Interesse an Malz hat, Malz bei dir erwerben.
Ja, wir haben die spannende Situation, dass wir bis vor kurzem konnten wir unser Malz überhaupt nicht aus der Brauerei vernünftig auf einen LKW verladen. Yeah. Da gab es quasi nur so einen kleinen Notausgang, der war nicht wirklich praktikabel. Und das haben wir jetzt eben gemacht, dass wir tatsächlich Malz auf einen LKW verladen können. Da braucht man jetzt einen Kollegen, der tatsächlich auch an die Qualität glaubt und sie auch haben möchte, weil wir sind natürlich nicht wettbewerbsfähig mit den großen Malzkonzernen, die in riesiger Produktivität arbeiten. Wer einfach Malz, was leider viele Kollegen machen, einfach nur nach dem Preis einkaufen und vergessen nach der Qualität zu schauen, das ist nicht unser, der wird sich nicht für uns entscheiden. Ja.
Aber tendenziell wäre es jetzt möglich, ne?
Ja,
also
genau.
Ihr könnt vielleicht auch zu Hause mit dem schönen Malz, was hier eben auch diese Agebock-Biere zum Beispiel einbraut, tatsächlich demnächst auch euer Bier brauen. Biersommelier Marco Stock, wie gefällt dir denn die 2015er Variante?
Ich traue mich jetzt gerade nicht zu sagen, weil ich finde sie aktuell gerade am schwächsten, aber ich möchte mich jetzt hier keine Feinde am Tisch machen.
Reinhard, was sagst du?
Also, ich bin vollkommen offen drüber, weil der Geschmack ist ja sehr,
genau,
sehr verschieden.
Also mich hat das überrascht, überrascht, dass da wieder sehr viel Kohlensäure dabei ist jetzt, vielleicht zur 17er-Version. Und ich wollte jetzt gerade, deswegen habe ich mir ein Glas Wasser geholt, weil ich wollte jetzt gerade nochmal den Geschmack mal so ein bisschen nochmal neutralisieren. Deswegen, ich kann auch keinen finalen Eindruck geben. Und mein erster Eindruck war irgendwie, ich fand ihn jetzt am schwächsten. Aber das ist jetzt nicht eingeloggt oder so.
Also bei mir wäre tatsächlich aktuell, glaube ich, die 17, also das dritte. Also das, was wir davor hatten, wäre, glaube ich, knapp mein Favorit. 15. Also
meiner auch, deswegen habe ich würde es mal, okay, ich würde es aber gerne nochmal, deswegen habe ich jetzt so hier.
Reinhold, wie bist du aufgestellt?
Ja, also meine Feindschaft zu Markus Stock hat nichts mit seiner Meinung zu tun, also alles gut.
Ich meinte auch nicht dich mit Feindschaft, ich meinte den großen Herrn hier am Tisch.
Der hat ja gesagt, du darfst offen reden, gerade mal. Ich finde, es hat schon, ich habe ein bisschen so rotweinartige Noten gehabt, finde ich. Man ist jetzt mal so.
Ich finde eine sehr gute Beschreibung. Ich finde, der 2015er ist jetzt gegenüber dem 2017er nicht mehr so herb, nicht mehr so bitter. Er ist aber noch voluminöser im Mundgefühl geworden. Meinen Stammtischfreunden habe ich mal davon zu Weihnachten eine Flasche mitgegeben und habe gesagt, das ist der Rotwein der Biere.
Oh, ja. Ja,
da kamen auch ein paar sehr positive Rückmeldungen, die sagen, wow, hätten sie gar nicht gedacht, dass sowas in Bier steckt. Ja. Und das ist für mich das ganz Tolle an dieser Verkostung, diese Reife zu sehen. Man kann das ja mit dem Käse geil, wenn wir sind. Wir kaufen einen Camembert, der ist frisch, wunderbar, gut und knackig. Und dann gibt es die Menschen, die lassen ihn so lange im Kühlschrank liegen, bis er fast herausläuft.
Ganz genau, ja.
Und alles ist Camembert und alles hat seine Berechtigung.
Ja. Was wäre jetzt dein Favorit, wenn du jetzt aussuchen müsstest, 21, 19, 17 und 15?
Ich bin sehr hin und her gerissen. Ich denke, ich neige zu 17. Zu 19.
Hab mich verzählt. Zu 19? Okay.
19 ich nehme auch der hat, finde ich, eine sehr schöne Balance, wobei ich finde, der 2015er ist wieder sehr mild. Der 17er, den finde ich in dieser Reihe den bittersten. Da kommen am meisten die Bitterstoffe vom dunklen Malz durch, vielleicht auch vom Hopfen. Und der 2015 wird wieder sehr mild, weich und ausgewogen. Alle Biere, finde ich, und das zeigt einfach, was unsere Verpackungstechnologie heute schafft, alle Biere haben auch nach dieser Zeit noch die gesamte Kohlensäure.
Ja, ja, also das ist gar kein Problem. Also alle immer noch sehr, sehr schön im Glas, ne? Alle noch Schaum da, also 2015, das ist jetzt halt knapp 10 Jahre her.
Also ich werde bei diesen Bieren ganz oft gefragt, wenn zum Thema Age-Bock kommt, ja, ist das nicht Lack? Also da ist die erste Erwartung von den Leuten, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, ist da noch die Kohlensäure da? Sagt, Kohlensäure ist da, was wir ja hier schon auch sehen, das Schaumbild wird schwächer.
Ganz genau,
ja. Das Schaumbild ist Eiweiß, also Schaum besteht im Wesentlichen aus Eiweiß. Und das verändert sich natürlich in dieser Reifedauer und zerlegt sich in kleinere Bestandteile.
Reinhold, was ist dein Favorit?
Ich schwanke tatsächlich zwischen 15 und 17.
Okay.
Ich finde die 15 auch.
Ich habe gerade auch noch mal reinprobiert, als Leopold das sagte. Also ich schwanke mittlerweile auch sogar eher zu 19. Die ist noch ein bisschen hopfiger. 19, 17, 21, 15. Also das ist ein bisschen schwierig, wenn man Marco fragt, welches der 8 Kinder ist dein Lieblingskind?
Also die 8, die ich kenne.
Ne? Die 8, von denen du weißt. Das ist hier, also es gibt hier, wie du richtig gesagt hast, also in Anführungszeichen das Schwächste. Also es gibt hier kein Gutes und kein Schlechtes. Das
ist auf hohem Niveau alles.
Ich wollte gerade sagen, also das sind wirklich Nuancen und dann tatsächlich auch wahrscheinlich persönlicher Geschmack, der da ein bisschen entscheidet.
Ich tendiere zu 17 wirklich. Also es ist so, das ist für mich irgendwie... Ich mag das einfach, dass das dann doch noch diese Bittere hat.
Ich komme mir gerade auch vor, ein bisschen in so einer Runde von auf einer offiziellen Bierverkostung. Jeder, warte mal, du hast die 15 vorne, warte mal, ich trinke noch mal kurz. Und jeder hat noch mal das ganze Bier vor sich, was wir sonst nie haben.
Also letztendlich so beim, ne, wenn man natürlich mal gefragt hat, wie wird so ein European Beer Star Finale entschieden oder so, genauso ist es. Ne? Wir wären jetzt quasi bei den 4 Bieren, wo man sagt, naja, also das sind jetzt 4 Biere, wir haben 3 Medaillen. Ne? Und dann würde man halt gucken, okay, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Der Table-Captain sagt dann, pass auf, also gibt es denn eins, was wir alle auf jeden Fall auf Gold haben wollen, oder gibt es eins, was wir raus haben wollen? Und das wäre hier tatsächlich schon schwierig, jetzt hier eins sich drauf zu einigen, weil eben die Geschmäcker dann auch unterschiedlich sind. Und wenn du sagst, das Verkostungsset Leopold gibt es online, welche Jahrgänge sind da dann aktuell drin?
Das darf ich nicht so genau sagen.
Ach so, okay, ja gut.
Wir nehmen tatsächlich, wir gehen ins Lager und holen, es sind 3 verschiedene Jahrgänge.
Alles klar, okay.
Und wir nehmen, was wir gerade da haben. Wir schauen immer, dass wir eine Balance haben. Das ist eine schöne Abwechslung. Also da gibt es keine Differenzierung. Wenn ich heute versprechen würde, da ist, ganz sind klar, drei okay. in einer Reihe, ja, oder es ist, wie wir es heute haben, mit 2 Jahren Abstand, dann würde ich was Falsches sagen. Ja, okay. Also das kann heute anders sein als in 4 Wochen. Das ist letztendlich ein kleines Überraschungspaket, aber das Spannende ist eben, wie wir es auch hier erleben. Jedes Bier ist für sich anders und das ist dann ein individueller Gaumen, der das eine oder andere bevorzugt.
Aber ich habe es hier gerade online, der Schwarzbräu Aged Bock Verkostungskarton, 15 Euro, ein Glas und 3 sagst du sind drin, ne?
Drei Biere. 3 verschiedene Jahrgänge.
Erkennt man hier tatsächlich, hier gibt es leider keinen Text dazu, erkennt man nur am Pfand. Pfand 24 Cent, da kann man es dann wahrscheinlich hochrechnen, aber...
Hast du dann eine Lücke bei uns?
Ich glaube, ich habe da, also der Jugendschutz steht drauf, aber... Ich habe jetzt hier keinen richtigen, wo einmal kurz...
Ja, da siehst du mal, wie gesetzeskonform wir arbeiten.
Ganz genau, ganz genau. Aber da jetzt noch einen kleinen Text, dass die Leute... Aber 15 Euro also für 3 Flaschen und ein Glas? Seid ihr denn verrückt? Das sind ja noch Preise wie 1990. Sehr, sehr schön. Also schwarzbräu.de.
Das ist mal in Bayern.
Das ist in Bayern. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Also, Papa, hast du einen Favoriten?
Ja, bei mir ist es auch der von 2017. Mhm. Vom Geschmack her wunderbar ausgegoren, toll auf der Gaumen, wunderbar, einfach lecker.
Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man auch sehr gut mit, also wo man wirklich mit Freunden und sowas das verkosten kann, weil jeder, weil da sieht man tatsächlich auch die Unterschiede und jeder kann da nochmal drüber philosophieren und oft hat man ja auch dieses Gefühl von, ja, ich schmecke irgendwie irgendwas, aber ich komme nicht drauf, aber der Gegenüber sagt irgendwas dann, so, ah ja, stimmt, da haben wir eine Sherry-Flavor, wie auch immer. Das ist natürlich bei unterschiedlichen Bieren ist das noch was anderes, aber wenn man gleiche Biere hat, unterschiedlich alt, greift sowas natürlich noch ein bisschen mehr rein.
Genau, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, ein goldprämiertes Bier.
Ja, definitiv.
Ihr habt ja auch schon ein paar Auszeichnungen damit gewonnen. Ich gucke mal eben, habt ihr die vielleicht sogar auf eurer Homepage stehen? Oder weißt du so ein paar Sachen, die ihr mit dem Agebock schon gewonnen?
Ja, wir haben Gold, Gold beim...
Ah ja, hier guck mal, wow, das ist eine ganze Seite fast. Ja, also,
da sind schon ein paar drauf.
World Beer Idol, den Meininger Craft Beer Award, European Beer Star, nochmal Meininger, World Beer Award, also alles...
Brüssel Beer Challenge.
Brüssel Beer Challenge, also... Ist das euer meistprämiertes Bier? Oder habt ihr
Nein, das meistprämierte Bier habe ich euch gar nicht im Kopf. Wir haben, glaube ich, vorhin mal kurz drüber gesprochen. Mein Großvater hat schon 1955 angefangen, seine Biere zu Wettbewerben zu schicken und war recht erfolgreich. Wir haben das immer weitergeführt und wir sind heute Deutschlands meistprämierte Brauerei. Wir dürfen übermorgen nach Nürnberg fahren und dürfen bald 2 Bierstars wieder abholen. Also das ist eine echte Freude.
Also, wenn ihr die Biere noch nicht probiert habt, Reinhold hat es vorhin einmal kurz erzählt, euer Helles, die Marie, Reinhold sagt jetzt, ja, wir haben in Hamburg aus dem Kiosk getrunken. Ne? Also man muss ein bisschen die Augen offen halten, gerade wenn man eben außerhalb hier von Zusmarshausen und Augsburg wohnt, aber eine gute Verfügbarkeit und ihr habt, wie gesagt, auch einen Online-Shop. Und Marco, du hast ja schon gesagt, das Schneeböckchen auch zum Beispiel ein Bier, was du ganz gerne in deinen Verkostungen hast.
Das ist richtig, ich habe es nächste Woche in der Verkostung drin und wenn ich jetzt wusste, die Agebox, also ich habe doch das gerne auch, dass ich mal den Leuten das Standardbier gebe und dann einfach sage, so, jetzt habt ihr nochmal hier das Bier einfach nur gelagert im Keller, in Anführungszeichen. Und dann kommt natürlich auch mal schön die Nachfrage, ja, ist das nicht schlecht? Ja, Bier und Haltbarkeit hatten wir ja schon das Thema. Aber da sind viele auch überrascht, dass das dann doch nochmal so eine andere Richtung geht, obwohl es, wie gesagt, nur im Keller bei gleichbleibender Temperatur, kühl, dunkel, gelagert wurde. Und von dem her, ich glaube, da kommt demnächst eine Bestellung.
Super.
Kannst den LKW auf die Reise schicken. Ich weiß nicht, ob der LKW-Fahrer weiß, wo Otter ist, aber...
Der wird das finden.
Wir geben ihm
eine Beschreibung
mit. Manche Navis kennen das tatsächlich schon. Also Google Maps.
Ansonsten einfach zu den Getränkemarkt, wie von der bei uns in der Heide ist. Der hat ja auch das Schneeböckchen da.
Also wenn ihr nicht mehr weiter reinzoomen könnt bei Google Maps, da ist Otter.
Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Wir würden natürlich jetzt auch noch mal kurz in den Whisky reinschmecken, bevor der Leopold natürlich noch ein ganz spezielles Bier auch zurückgelegt hat. Das gibt es eigentlich so fast auch nicht zu kaufen. Das ist eigentlich immer nur zur Weihnachtszeit ein Geschenk. Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen was zum Whisky sagen. Wir sind, muss ich auch offen und ehrlich sagen, nicht die größten Whisky-Trinker. Also wir haben, glaube ich, beim Bier deutlich mehr Erfahrung, als es beim Whisky ist. Aber wir haben vorhin zu deinem Double Oak, ich hole ihn gleich, zu deinem Double Oak gesagt, das ist quasi der Standard-Whisky, wenn man das so sagen darf, euer Klassiker, mega ausbalanciert, mega ausgeglichen. Und du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, wie ihr dazu gekommen seid. Das heißt, wann wurde der das erste Mal abgefüllt?
Den haben wir das erste Jahr mal abgefüllt im vergangenen Jahr im Herbst. Und da haben wir für unsere Kunden einen kleinen Geschenkkarton gemacht und haben von drei verschiedenen Whisky ein kleines Fläschchen rein. Und das war schon so ein ganz schönes Startset, was jetzt auch im Online-Shop erhältlich ist und immer wieder bestellt wird. Und ich würde auch in unserer Verkostung jetzt beginnen. Wir haben jetzt vier Flaschen vor uns stehen. Und wir starten mit dem Double Oak. Double Oak ist praktisch unser Klassiker. Der hat seinen Namen daher, dass wir das Destillat eben in zwei verschiedenen Fässern ausbauen. A, in einem amerikanischen Ex-Bourbon-Fass. Das sind praktisch gebrauchte Fässer, in denen schon Bourbon war. Ich glaube, jeder nimmt von euch die Menge, die er heute noch verträgt.
Ja. Reinhold riecht
und,
nur dran.
Und das zweite Fass ist ein sogenanntes Virgin White American Oak Fass. Also das ist die amerikanische Weißeiche, das bevorzugte Fass für die Whisky-Lagerung, weil es ein sehr dichtes Holz ist, ganz schöne Aromen hat, insbesondere die süßlichen, die nach Vanille riechen. Und als wir vorhin in unser Whisky-Lager hochgingen, da haben wir ja schon in der Treppe diesen Duft vom Holz in der Nase gehabt. Und das ist wirklich was Tolles. Daher kommt der Name Double Oak, der hat 41,6%. Wir differenzieren uns da etwas von diesen Mainstream-Whiskys, die eben bei 40% dem gesetzlichen Minimum verharren. Unser Whisky gibt tatsächlich etwas mehr her.
Ja, und du hast es jetzt schon richtig gesagt, also die werden hier oben unterm Dach gelagert und ich hatte vorhin schon gesagt, ich sage, Leopold, was war denn hier vorher? Und so, ja, das, damals haben wir hier das Malz gehabt, aber die letzten 20 Jahre ist da tatsächlich nichts passiert. Also ganz, ganz schöne Location, ihr seht es auf dem Episodenfoto, ne, standen wir oben auf dem, um das Fass rum, haben da probiert und reingeschmeckt zwischen den Holzfässern und da liegt natürlich auch dieser Holzgeruch, dieser Whisky-Geruch dann in der Nase. Und ein bisschen was zum Namen. Malt House, wir haben vorhin alle gesagt, naja, eigentlich, wo habt ihr den Namen her? Der ist doch bestimmt seit etlichen Jahren vergeben worden. Und dann hast du gesagt, ja, dachten wir auch. Wir waren joggen, wir kamen vom Joggen nach Hause und haben wir gesagt, gucken wir mal, ob Malt House, ob das frei ist. Und das war frei.
Meine Jungs und ich, wir wollten einfach Whisky haben. Das war unser primäres Ziel. Und als wir mit den Braumeistern das Projekt besprochen hatten, wussten wir, wir haben 3 Jahre Zeit, bis er fertig ist. Ja. Und wollten das nutzen, um dann einen Namen und Verpackung und Etikett zu entwickeln. Und ich glaube, es war im zweiten Lockdown, war ich dann mit dem Jüngeren, mit dem Vincent joggen. Wir haben im ersten Stück haben wir schon über das Thema diskutiert und was wir eigentlich wollen. Und wir wollten immer, also mir war klar, dass der Whisky wird nicht Schwarzbräu-Whisky heißen, weil ich finde, es ist eine andere Produktgattung, spricht eine andere Zielgruppe an und braucht daher einen eigenständigen Namen. Und wir wollten aber schon immer diesen Bezug zur Brauerei haben und haben verschiedenste Ideen gehabt. Und oftmals ist die Idee gut und würde gut passen, aber dann ist tatsächlich das Markenrecht nicht frei. Und es ging dann beim Joggen, habe es vorhin schon erwähnt, wir haben ein bisschen eine hügelige Landschaft, ging es den Berg hoch. Der junge Mann war natürlich vor mir oben. Und oben sagt er, Papi, habe Idee, wir nennen das den Whisky Malt House. Seither heißt dieser kleine Berg auch der Malt House Berg bei uns. Da ist die Idee entstanden.
Schon offiziell angemeldet bei der Gemeinde?
Dass noch nicht, muss ich mal nachfragen. Und dann sind wir nach Hause, haben mit dem Jakob gesprochen und mit Carina, der Mutter der beiden Kinder und meiner Frau. Und alle fanden die Idee eigentlich ganz gut. Und dann haben wir das Markenrecht gegoogelt, es war am Wochenende. Und dann haben wir gesehen, dass wir keinen Treffer haben.
Am Montag, in dem Fall gut ist
das. Ja, genau. Ne? Ja. Und am Montagmorgen habe ich mit dem Patentanwalt telefoniert und der hat recherchiert und ruft mich an und sagt, ja, die Marke ist frei. Jetzt sage ich, wir melden an. Und dann war das Thema ganz schnell durch. Wir hatten noch ein bisschen gezögert, ob wir tatsächlich damit ins Englischsprachige mutieren. Aber Whisky ist eigentlich ein englisches Thema oder englischsprachig, englisch-amerikanisch. Und was ich an dem Begriff auch sehr sympathisch finde, ist, dass auch derjenige, der jetzt nicht fließend Englisch spricht, kann ihn verstehen und er kann ihn auch aussprechen. Ja. Und das finde ich bei manchen englischen Begriffen oder Markenartikeln echt schwierig, dass dann oftmals weite Teile der potenziellen Kundschaft verschreckt werden, weil man da diesen Begriff nicht kennt oder nicht aussprechen kann. Ja.
Oder ihn auch gar nicht versteht. Ja. Come in and find out.
Ja, und wir visualisieren dann auf unserer Homepage auch diesen Whisky, indem wir dann in Verkostungen eben versucht haben zu ermitteln.
Also hat da eine Homepage bekommen, malthouse.de oder was? Oder?
Ja, malthouse.info. geht auch über die Schwarzbräu-Homepage. Und was ich ganz typisch finde, und da hoffe ich jetzt, dass ihr mir zustimmt, wenn ihr die erste Nase nehmt, dann habt ihr da Honig und Bienenwachs drin. Und das ist eine ganz dominante Note. Und darum visualisieren wir das auch so mit einer Honigwabe. Wir finden, dass zum Beispiel das Würzige und auch das Alkoholische im Whisky, wir haben ja jenseits der 40%, das beschreiben wir immer mit verschiedenen Pfeffersorten. Also hier sehen wir oder hier riechen, schmecken wir den schwarzen Pfeffer. Wir haben natürlich auch ein bisschen was Würziges, auch an Hauchschärfe, wie eine Walnuss. Und wir haben natürlich die klassischen Noten, die kommen dann eigentlich schon wieder von den Bourbonfässern, die ein bisschen fruchtiger sind. Und da riechen wir hier zum Beispiel trockene Pflaume, getrocknete Orange, so diese Ecke. Generell stelle ich fest, dass die Menschen, die den probieren, ganz viele Attribute für den Whisky haben. Und das finde ich total toll.
Was ich auch immer schön finde, ihr habt die Variante sowohl in der großen, in der 07er Flasche, als auch in der 02er Flasche. Ja. Gerade als vielleicht Einsteiger, wo man sagt, so, oh, ich weiß ja gar nicht, ob der mir schmeckt, mag ich mir da jetzt eine 07er Flasche hinstellen? Oder wenn man jetzt auch wie bei euch sieht, die haben verschiedene Varianten, mag ich jetzt x-mal 07 kaufen, ist natürlich für mich auch immer eine schöne Variante zu sagen, ich kann auch erstmal 02 nehmen. Das reicht trotzdem für einen guten Abend und wenn ich dann meinen Lieblingswhisky vielleicht gefunden habe aus dem Sortiment, dann kann ich den immer noch mal in groß nachbestellen.
Ja, das funktioniert auch so. Ja. Und das sind wir quasi ja schon in der Vorweihnachtszeit und uns das ganze Jahr über gemerkt, das Verkostungspaket mit den 3 Flaschen und Glas wird immer gekauft. Das ist auch ein ganz schönes Geschenk, auch für denjenigen, der ein Whisky-Liebhaber ist. Habe ich bei meinen Freunden auch gemacht. Meine Geburtstagsgeschenke für die Freunde sind jetzt ganz einfach geworden. Ja. Und da kriegt man dann echt ein Lächeln und dann kriegt man eine Woche später kriegt man eine Info und sagt, der oder der war mein Favorite.
Man kennt es, man weiß nicht, was man schenken soll. Jetzt habt ihr eine Inspiration.
Einfach Alkohol.
Malthaus.info, also Malthaus informiert genau wie der Männerarm.info. Ich finde die Homepage, guck mal, jetzt pass auf, jetzt ich scroll so hoch und dann fliegen die Früchte oder die Zutaten, die eben rausgeschmeckt werden, fliegen so ein bisschen rein. Also eine sehr futuristische Homepage, richtig, richtig cool. Also wer immer das gemacht hat. Schon die Flaschen so weg. Deswegen, also die Homepage ist aber schon Jahr 2025 mindestens. Gefällt mir richtig, richtig gut, macht richtig was her und ist ja auch immer schön, wenn man kann noch so ein schönes, wertiges Produkt haben. Wenn jetzt hier jemand aus Bottrop, Kirchhellen oder aus Berlin zuhört und der geht auf die Homepage und dann ist die Homepage schon irgendwie kacke, da hat man ja irgendwie auch schon, da denkt man so, ach, die haben so toll davon erzählt und auf der Homepage sieht es aber nicht schön aus, aber hier auf der Homepage kriegt man auch allein die Farbe, Geruch, Geschmack, Nachklang, alles schön sauber ausformuliert, eine schöne Grafik dazu.
Also ja, wir haben zur Grafik kann ich noch was sagen, wir haben uns da echt Mühe gegeben und wenn du mich fragen würdest, was mache ich am liebsten?
Leopold, was machst du am liebsten?
Ich trinke.
Danke, Reinhold, für den Einwurf.
Also hier in der Brauerei mache ich am liebsten Etiketten im Sinne, wir gestalten Etiketten. Ich kann es nicht selber, ich kann nicht wirklich gut zeichnen, aber ich habe die Kreativität, dass ich ein Ziel habe, wie wir was visualisieren. Und ich brauche dann ganz viele Helfer, weil meine Zeichnungen sind auf dem Kindergartenniveau stecken geblieben. Und hier
das kenne ich.
Und hier an dem Punkt habe ich auch wirklich Glück gehabt und wir kriegen ganz viel tolles Feedback fürs Etikettendesign. Wir haben uns 2022 mit Marke und Etikett beschäftigt und im Sommer 2022 war ich mit meiner Frau in Schottland und wir haben eine Whiskyreise gemacht. Und da habe ich dann in einer kleinen schottischen Distillerie jemanden vom Marketing kennengelernt und die haben uns dann Etiketten gezeigt und haben uns einen Kontakt zu einer schottischen Agentur vermittelt. Mhm. Und das hielt ich für vollkommen visionär und eigentlich unrealistisch. Aber als ich zu Hause war, habe ich Kontakt aufgenommen und da war eine sehr kompetente Ansprechpartnerin, die schon wirklich viele Spiritosen und auch Whiskys gemacht hat. Und dann haben wir das zweite Meeting gemacht und im dritten Meeting haben wir beschlossen, dass wir die beauftragen, unser Whisky-Design zu machen.
Ja.
Und das habe ich deshalb gemacht, weil ich wollte jemanden, der tatsächlich Whisky im Kern versteht. Wir wollten keinen klassischen englischen oder schottischen Whisky faken. Wir haben schon eine eigene Identität gesucht. Und das haben wir dann geschafft, indem wir quasi das Thema Malthouse visualisieren über den Melzer, der mit der Schaufel in der Hand vor der Brauerei, vorm Bräustüberl, auch vor der Melzerei, man sieht den Darrikamin auf der Abbildung, steht und auf die Ernte wartet. Weil links im Bild sieht man den Traktor, der gerade die Ernte zur Brauerei fährt.
Ja, ja, ja.
Und das war so die Idee, eine kleine Geschichte.
Auch noch ein schöner alter Traktor.
Und es war so die Idee, eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir wussten, dass die Whisky-Kenner gerne viel Informationen zum Whisky haben und darum haben wir auch viel Text drauf und wollen das so visualisieren und transportieren.
Musst du nicht vorlesen, Dennis, bitte.
Nein, aber so eine große Flasche bietet natürlich auch viel Platz. Und,
ich würde sagen, steht auf der kleinen Flasche auch drauf? So viel Text? Nein.
Na, der wurde natürlich gekürzt, aber die wichtigen Sachen stehen drauf. Also praktisch steht auf jeder Whisky-Sorte drauf, welche, in welchen Fässern er ausgebaut wurde. Also zum Beispiel nach dem Double Oak würde ich euch empfehlen, wir probieren Sherry Oak.
Hast du noch von deinem Praktikum schon erzählt eigentlich?
Nein, habe ich nicht erzählt, aber kann ich noch kurz.
Wir standen oben und wollten uns an das Fass stellen und sagt Leopold, das ist ja auf der Seite ganz schief. Dann dachte ich, okay, jetzt wenden wir das Fass und jetzt überlegt man, da steht ein Fass auf Kopf. Und dann, wie ihr legt es leicht auf die, oder legt es vorsichtig auf die Seite und wuchtet es dann rum. Und auf einmal Leopold, schwupps, also was habe ich nicht gesehen. Also genau den Schwingwinkel der Neigung der Dolden ausgerechnet und wirklich also mit einem Handgriff das Fass auf einmal gedreht und ich stand nur so, ich dachte so, wo hast du das gelernt? Und er sagte, ja, ich habe ein Praktikum gemacht.
Ja, das war in der kleinen Destillerie in Schottland.
Da hast aber auch einen kleinen Schluck genommen, denn Reinhold, muss man sagen.
Und dort haben wir ganz viel gelernt über A, das physische Fasshandling und tatsächlich auch über die Fässer an sich. Da war ein Destillateur, der schon bei McAllen gearbeitet hat und er kannte ganz viele Tricks. Und mit dem habe ich mich so persönlich gut verstanden und habe wirklich viel mitgenommen und das hilft. Und allerdings, das sah vorhin auch wirklich gut aus, es ging auch nicht schief, aber es ging schon mal schief und dann leidet die Zehe oder man kriegt einen blauen Flecken. Das kann schon mal sein.
Okay, das will man und natürlich
geht auch nur nicht. Mit leeren Fässern, sollten wir auch noch sagen.
Bitte das nicht zu Hause mit den vollen Fässern.
Nicht, dass der eine Brauer jetzt anfängt, irgendwie in der Brauerei morgen Fässer umzudrehen oder so.
Und weil wir eben dann im ersten Schritt auch unseren Kunden bei Brauereibesichtigung nicht nur einen Whisky geben wollten, haben wir dann uns überlegt, wir machen mehrere Sorten. Wir haben inzwischen 4 im Sortiment. Zwei weitere sind schon in den Fässern. Und jetzt probieren wir gerade Sherry Oak. Das war eine Idee aus meinem Marketing-Team, dass wir quasi die Namen des Whiskys jeweils am Ausbau orientieren. Weil für die Whisky-Freunde eben wichtig ist, in welchen Fässern ist er wie und wo und wann gereift. Sherry Oak, sagt der Name, ist im Prinzip ein Double Oak, den wir dann noch in einem Sherry-Fass gefinisht haben. Das war hier ein besonders tolles Experiment, da habe ich mir auch persönlich viel Mühe gegeben. Wir haben in dieser Phase ein Sherry-Fass gehabt, das haben wir nur halb voll gemacht und das habe ich etwa alle 14 Tage gerollt.
Oh.
Ah. Dieses Whisky-Lager hat ein unheimlich schönes Flair, strahlt eine Ruhe aus. Und da bin ich oft auf dem Heimweg noch vorbeigeschaut. Wenn mich jemand geärgert hat, bin ich auch dorthin gegangen und habe mich getröstet, aber nicht mit großen Schlucken. Und das strahlt so eine Ruhe aus. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann das Sherry-Fass und auch die Loughrick-Fässer gedreht, damit die besser ausgelaugt werden. Und der Sherry Oak ist eben jetzt etwas intensiver, der ist ein klein wenig stärker als der Double Oak. Da haben wir 43,2% und der verträgt es auch. Das bin ich gespannt, ob ihr das so ähnlich seht.
Kann man sagen oder steht drauf? Ich habe nicht gesehen, wie lange der im Sherry-Fass dann war. Noch im
Nein, das schreiben wir nicht drauf, aber wir schreiben drauf. Also es ist schade, dass wir kein Video hier haben. Das machen wir dann das nächste Mal. Wir schreiben drauf, Maltsters Oloroso Cask Finished. Also das nennt man in der Whisky-Sprache Finishing. Wenn quasi ein, in Anführungszeichen, vorgereiftes Destillat, dann praktisch noch aus einem weiteren Fass ein Aroma mitkriegt. Wir sind hier auch quasi in der Kategorie Single Barrel, das ist quasi Whiskys, die aus einem Fass kommen, weil der war noch mal über ein halbes Jahr im Sherry-Fass. Und dann wird der halt schon spannend, der hat so Nuancen, Karamell, Brombeeren, Heidelbeeren, auch pfeffrig, klar, der Alkohol macht es etwas würzig.
Karamell an der Feuernase.
Ich finde zum Beispiel dunkle Schokolade ist da ein Hauch drin.
Ich war von den Beeren sehr positiv überrascht. Also richtig, richtig schön, richtig, richtig fruchtig. Und toll, wie
also das... Im Mund ist der sehr super fruchtig. Aber in der Nase habe ich total Karamell.
Ja, aber
im Mund ist der schön fruchtig, aber auch nicht... Also
Ich habe jetzt immer noch, vor 3 Minuten runtergeschluckt. Wow. Ich habe immer, wenn ich jetzt noch so, so ein bisschen Kirsche, Erdbeer, Brombeere. Ich habe
oft mal so, das brennt ja mal vom Alkohol, aber der brennt jetzt auch gar nicht mit 43, noch was da. Also zwei, ja. Also schön rund. Und ich bin ja auch nicht der Whisky-Trinker, wie wir ja schon gelernt haben.
Deutlich weniger Magenbeschwerden jetzt langsam.
So, Reinhold. Man darf nicht mehr sagen, Bier ist bekömmlich, also ist, aber bei Whisky ist, glaube ich, noch nicht verboten. Also vielleicht ist es bekömmlich, Reinhold.
Es ist bekömmlich, ja.
Also ich habe hier unten vorhin eine Schwarzbrotkiste gesehen, da stand drauf gesund. So eine Holzkiste.
Dann wird es so sein.
Ja, wegen der würde ich heute ins Gefängnis kommen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Danke, Markus Stock, bringst jetzt unseren Gast in den Podcast.
Was wir, wo wir sehr stolz darauf sind bei den Whiskys, sind alle ungefärbt.
Mhm. Oh, ja, ist auch ein großes Thema. Ne?
Das ist ein ganz großes Thema.
Ist und wie das Reinheitsgebot beim Bier ist ja auch bei Whisky überraschenderweise nicht alles.
Stelle ich mal eine dumme Frage. Ich kenne mich, aber wie färbt man, wie macht man
das? Mit Zuckercouleur.
Okay.
Und das wird, also das ist wirklich lohnenswert. Ich habe inzwischen ein Auge dafür, aber ich finde immer wieder Whiskyflaschen, die gefärbten Whisky enthalten, auch von großen, teuren Marken. Und das ist auf dem Etikett so genial versteckt, dass ich echt Mühe habe, obwohl ich inzwischen einige Tricks kenne.
Also man muss das deklarieren?
Ja, es ist deklarationspflichtig. Klar, wir sind hier in einer Nische, wir können mit den Big Playern nicht mithalten. Wir müssen ja echte Qualität liefern und darum steht bei uns auf dem Etikett klar und deutlich auf der Vorderseite Natural Color, also die natürliche Farbe aus dem Fass, was natürlich dazu führt, dass wir einen höheren Fassverschleiß haben. Man kann den Whisky in einem Fass, das schon dreimal benutzt wurde, nochmal 10 Jahre Whisky lagern, der nimmt noch Aroma auf, dann gibt man ein bisschen Zuckercouleur, um die Farbe zu intensivieren. Die Kollegen nennen das dann immer zu vergleichmäßigen.
Yeah.
Ja, und es ist aber eigentlich de facto eine Mogelpackung. Und das andere, was wir auch machen, das ist der Begriff unchill-filtert. Also die industriell gefertigten Whiskys werden vor der Filtration tiefgekühlt. Bei den kühlen Temperaturen fallen bestimmte Trubstoffe aus, koagulieren, verballen sich und sind damit leichter filtrierbar. Unser Whisky kann, wenn man ihn schonend getragen hat, was wir jetzt wahrscheinlich nicht gemacht haben, der kann am Boden einen ganz zarten Hauch eines Bodensatzes haben. Was letztendlich aber ein Qualitätshinweis ist, weil wie immer bedeutet ja filtrieren nichts anderes aus dem Produkt etwas herauszunehmen. Alles, was wir an Geschmacksaroma, auch Trubstoffen rausnehmen, schmeckt nicht mehr. Ja, und das ist für viele Whiskys sehr schade. Es wird oftmals gemacht, weil der Whisky könnte, wenn er sehr kalt ist, ganz leicht trüb sein. Und da sagen die Big Player, das sei nicht okay. Ja, ich bin der Meinung, das ist High-End. Wir filtrieren den Filter natürlich, unseren Whisky mit der ganz ähnlichen Technologie, wie wir auch Bier filtrieren. Da kennen sich die Braumeister aus und da haben wir eine ganz schöne Balance hinbekommen.
Was sollen wir noch probieren? Sollen wir noch einen probieren?
Also meinetwegen gerne. Die Unterschriften von deinen Söhnen sind
ja. Ja, wir haben einmal den
Jakob und Vincent.
Castmaster oder was, ne?
Ist das bei Bierflaschen kennt man das ja auch. Das ja. In Amerika, da schreibt der Braumeister ja auch immer so, ne? Aber ist das bei Whisky auch so üblich oder ist das...
Es gibt es hier und da. Mir lag das eigentlich am Herzen. Und die Agentur hat vorgeschlagen, dass da meine draufkommt. Und meine Jungs haben mir da so geholfen und muss ja auch wirklich sagen, uns nicht gelogen, ohne meine Jungs wäre ich auf dieses Pferd nicht gekommen. Ja, da war ich zu klein. Und die haben mir geholfen, die haben mit den Braumeistern diskutiert und als Team haben wir es dann wirklich toll hingekriegt. Jakob hat sich tendenziell mehr ums Destillat gekümmert. Drum ist er auch der Spirit Manager. Und der Vincent hat sich mehr um die Fassreifung, auch um Fasshandling gekümmert. Und drum ist er der Cask Manager.
Wenn ihr mal noch im Bereich Whisky, ich höre das jetzt hier langsam raus, wenn ihr noch einen Tasting Manager braucht, ich glaube, Reinhold würde sich zur Verfügung stellen.
Ich hätte auch so einen Co-Spirit Manager, wäre auch, glaube ich, was für ihn. Co-Spirit Manager.
Okay, ja. Auf der Arbeit sehr lange der Feel-Good Manager.
Ja, also. Ja, ja.
Jetzt haben wir einen Sherry Oak probiert, jetzt haben wir zwei weitere. Ich gebe euch jetzt als dritten Whisky unsere Very First Edition. Einer meiner Freunde hat einen Freund, der mit Whisky handelt. Der war bei unseren Testverkostungen mit dabei und der hat mir erklärt, Leopold, wenn du startest, musst du eine First Edition machen. damit kannst du noch ein paar tolle Flaschen Whisky verkaufen. Ja. Ich wusste nicht, was er im Detail meint. Sagt, das ist ganz einfach. Ihr habt jetzt über Jahre gearbeitet. Ihr habt viele Fässer probiert. Du kennst deine besten Fässer. Ja, klar kenne ich. Nummer 11 war mein persönliches Lieblingsfach. Da sagt es ganz einfach. Du nimmst deine besten Fässer, machst ein schönes Cuvée draus, dass es rund, ausgewogen, voluminös ist, und das ist eure First Edition. Wir haben dann eine Very First Edition draus gemacht. Ja. Der hat 45,3% und hat, und darum gebe ich euch den jetzt vorm PT Oak, der hat schon den Hauch eines Toff-Aromas.
Ah, okay.
Wir machen auch den Petit Oak, lagern wir im Ex-Lafroig-Fass, mhm, und der nimmt sehr schöne, vollmundige Torf- und Raucharomen an. Die polarisieren allerdings. Es gibt immer mal wieder Whisky-Freunde, die sagen, wow, gerne, aber ohne Torf, ja, oder nur ganz wenig. Und aus dem Grund gebe ich euch den Petit Oak als letztes. Und die First Edition ist wirklich toll geworden, vollkommen ausgeglichen, vollmundig und mit 45% eigentlich schon eine Ansage.
Ja? Ihr macht aber jetzt sowas, was ihr nicht macht, zum Beispiel irgendwie Fassstärke und sowas. Da sowas habt ihr noch nicht gemacht, oder? Wo dann?
Nein, da sind wir noch nicht dran. Ich sag mal, das wäre relativ leicht umzusetzen. Da geht man an ein gutes Fass und füllt es ab. Ich finde es aber deshalb schwierig, weil wir reden dann über 58-65%.
Oh, Reinholds Augen werden gerade so
groß. Und das ist schon, also da sind wir schon in einem sehr hohen Niveau.
Aber das wäre tendenziell was, also wer jetzt hier vielleicht heute oder demnächst irgendwann den Whisky für sich entdeckt, das ist jetzt hier noch nicht das Ende der Reise, ne? Ihr fangt gerade an.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben noch zwei Whiskys im Lager, zwei weitere Sorten. Eins ist ein Grain Whisky, also im amerikanischen Western Bourbon, weil wir den mit über 50% Mais gemacht haben. Und einer ist eigentlich schon verkaufsreif, den habe ich meiner Familie zum letzten Weihnachtsfest geschenkt. Da haben wir Beer Bourbon Barrel Aged Whisky gemacht. Also wir haben ja vor einiger Zeit mal Bockbier im Whisky-Barrel gereift.
European Beer Star Silber, ja.
Ja, und das ist dann der Benny Barrel Burton Barrel Aged Sauerbock. Ja. Schwieriges Wort, ja, langer Name. Ich wollte immer mal ein Bier mit so einem langen Namen, ja, haben.
Und mit 3 Promille geht ja nicht mehr, glaube ich.
Und in diesem Fass haben wir dann jetzt auch Whisky ausgebaut. Und das wird dann ein Single Barrel, mhm, und das können wir dann, und da ist praktisch der Plan, dieses Fass hat einen kleinen Zapfhahn und das machen wir so, dass dann Gäste bei der Brauerei besichtigen können, sich ihre Flasche selber abfüllen.
Oh.
Und an der Stelle, wo bei diesen Sorten hier die Unterschriften von Jakob und Vincent sind, ja, da steht dann Filled By, dann kann der das kauft, selber drauf unterschreiben. Und dieses, dafür gibt es dann ein Etikett. Das ist dann, hat einen ganz sehr eleganten Grauton bekommen. Ja. Das ist quasi so ein halbes Blanko-Etikett. Da kann praktisch der Besucher die Details selber draufschreiben. Ja. Und mit diesem Etikett können wir dann eben auch Kleinauflagen machen, die wir ab 48 Flaschen anbieten. Also wenn jemand 48 Flaschen Whisky möchte für ein Geschenk oder Veranstaltung, wie auch immer, dann können wir das sehr kleinteilig individualisiert machen. Mit ein bisschen Handarbeit, und es macht aber echt Spaß. Also jetzt schnuppert mal rein, woran erinnert ihr euch?
Man merkt natürlich direkt diese Lafroige Anklänge, ne? Mhm. Also dieses Torfige.
Ich finde, man riecht überhaupt nicht, dass der über 45% hat.
Ich finde es sehr vanillig.
Ich finde schon ein bisschen orangig, ehrlicherweise.
Wäre ich auch dabei.
Wenn man trinkt, da merkt man natürlich die 45% auf der Zunge. Ist natürlich etwas stärker. Wir haben in der Verkostungsreihe eben festgestellt, dass man das praktisch zwischen 41, 2, 43, dass die geschmacklich von der Präferenz der Tester sehr eng stehen. Da hängt es wirklich von jeder Nuance im Whisky ab, ob der oder der besser ist. Wenn man aber jenseits der 45 ist, dann dominiert nur noch Schärfe.
Und drin drauf schon fast so was Meloniges, ne? Also
ja, es ist unheimlich fruchtig. Ja. Das sind zum Beispiel Aromen, die kommen aus Fass Nummer 11. Fass Nummer 11 war ein Ex-Bourbon-Fass. Ja. Das war ein Woodford Reserve-Fass. Und es hat unglaublich fruchtige Aromen gehabt. Ja. Also war echt sensationell. Also der ist sehr gut gelungen. Da gibt es als limitierte Auflage eben 300 Flaschen.
Alles klar, ja.
Also wir schreiben 300 Flaschen drauf. Es gab tatsächlich nur 299. Eine Nummer fehlt.
Und da sagst du dabei auch, gerade bei so Editionen sind die Leute nach bestimmten Nummern. da sind die hinterher, ne?
Ja, das haben wir dann sehr schnell gemerkt. Gerade diese Jahrgänge 50 bis 90 waren sehr gesucht. Da kriegt dann ein Freund kriegt's geschenkt. Den und wenn der 72 geboren ist, dann kriegt dann fragen die nach Flasche 72. Ah. So habe ich es auch gemacht. Ich hatte im letzten Jahr einen sehr guten Freund, der ist 60 geworden. Dem habe ich die Flasche 60 geschenkt.
Also ich kann es ja so sagen, also wenn ich eine Whisky-Brennerei hätte, ich würde einfach immer sagen, ja, ja, klar. Und dann würde ich die erst nummerieren. Und ich würde 100 Mal die Nummer 50 verkaufen. macht der Leopold natürlich nicht. Aber ihr habt dann dementsprechend auch manche Nummern sind halt, obwohl es der gleiche Inhalt immer ist, aber manche Nummern sind tatsächlich teurer als andere. Ist das richtig?
Ja, weil wir eben gemerkt haben, dass das so eine Präferenz da ist. Klar, wir sind ein Start-up. Das große an diesem Punkt, das Thema Whisky ist deshalb auch so schwierig umzusetzen. Der klassische Schnapsbrenner, der Obstler macht, die sicher tolle Produkte auch machen, der hat nicht die Technologie, die man zum Whisky braucht. Da braucht man das Sudhaus, man braucht Malz, Schrotmühle, Maisbottich, Läuterbottich und muss es auch nochmal kochen. Das ist eine ganz große Hürde. Die war bei uns nicht da, weil wir diese Technologie haben und beherrschen. Aber allein die Tatsache, dass man 3 Jahre warten muss, hat mich ziemlich ausgebremst.
Ja. Hätte ich fast gar nicht die Geduld zu. Und dann auch noch während Corona, ne, wo auch sonst hier könnte ich mir vorstellen.
3 Jahre noch mal länger gedauert.
Deswegen fliegt die Zeit so an dir vorbei, weil so viel zu tun ist. Und dann ist Corona, die Gastronomie hat zu. Und dann kommen einem 3 Jahre wie 6 Jahre wahrscheinlich vor. Ne? So,
es ging eigentlich genau andersrum.
Na gut.
Also eigentlich muss ich sagen, wenn ich gewusst hätte, wie schnell, also eigentlich wissen wir, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das hat uns ein bisschen ausgebremst. Und dann haben wir eben gemerkt, dass plötzlich ein Run auf bestimmte Flaschennummern ist und dann haben wir uns die Freiheit genommen, weil wir dann natürlich ein Investment drin haben, weil man ganz viel Material vorarbeitet. Die Fässer kosten je nach Herkunft, Größe und Bauart, da kosten die Fässer zwischen 500 und 800 Euro oder auch noch mehr.
Und jetzt rechnen wir, also 800 Euro pro 200 Liter Fass, das sind schon mal 4 Euro pro Liter, nur für das im EK für das Fass.
Ne? Ja, genau. Also das ist schon relativ viel. Und dann haben wir eben gesagt, naja, wir haben ja eh nur 300 Flaschen. Und dann haben wir praktisch die Flaschennummern im Preis differenziert, indem wir praktisch die zweistelligen Nummern, da kriegen wir ein paar Euro mehr. Ja. Und wer quasi in Anführungszeichen auf die Nummer verzichten kann, der kauft sich dann die Flasche 117 oder 228.
Und 1 bis 30, zum Regelpreis. 1 bis 30 wurde noch nicht verkauft, ne?
Nein, die...
Die bieten mir jetzt exklusiv hier an.
Ja, das sind die ganz kleinen Nummern, habe ich mal zurückgehalten, weil das ist schon was Besonderes. Wir wissen auch noch nicht, ob wir die Flasche 1 jemals weggeben, weil es schon was Besonderes ist, ja. Also unser erstes Kind haben wir auch nicht auch behalten.
Ja. und sie dankt es, das Kind dankt es dir jetzt noch.
Ne? Ja, immerhin. Aber ja. Ich frage mal, um mal zurück den Wink zum Bier zu finden, ist es mal geplant, vielleicht den einen oder anderen Schneebirkchen auch in so ein Fass reinzusetzen? Nochmals?
Nee, das glaube ich nicht, weil wir verwenden jetzt die Fässer, die wir haben, für den Whisky. Ja. Also man hat ja beim, wenn man Bier im Holzfass reift, hat man ja das Problem, dass die Kohlensäure verloren geht. Und damit sinkt schon ein bisschen die Attraktivität. Also das haben wir ja vorher beim Agebog in der Verkostung festgestellt, dass im Bier gehört einfach ein bisschen Kohlensäure. Wenn im Bier Kohlensäure fehlt, ist es Lack.
Ja.
Ja. Nicht umsonst
ein Geschmack fürs
Mundgefühl ist es nicht so beliebt.
Dann sollen wir mal den PTO tatsächlich probieren. Ja. Ist der dann nur aus Laphroaig-Fässern oder ist der gemischt?
Der ist letztendlich auch wieder gefinished. Mhm. Das heißt, wir haben ein Double Oak. Und den Double Oak geben wir in ein ehemaliges Laphroaig-Fass. Die kommen frisch entleert aus Schottland zu uns. Und da ist noch so viel Torfaroma drin, dass das für uns leichtsam reicht. Und da war eben unser Ziel, dass wir ein schönes Torfaroma in den Whisky bringen. Aber wir wollen keine Rauch- und Torfbombe bauen. Einer der Whiskys, die traditionell als stark getorft eingestuft werden, ist Laphroaig. Der ist für mich persönlich schon eine Nummer zu hart. Wenn ich den mal als 100 nehme und einen nicht getauften als 0, dann sind wir hier so grob bei 30 vom Geschmacksempfinden. Und wenn ihr reinriecht, macht ihr sofort die Raucharomen. Ich finde zum Beispiel sofort, ich habe da immer den Weihrauch in der Nase. Ja.
Auch hier wieder im Geschmack. Erinnert mich so ein bisschen von Stöderbecker, gibt es jetzt gerade das Pacific Ale, unser West Coast IPA, im Lafroig-Fass gelagert. Und das erinnert mich hier tatsächlich daran, weil du hast im Grunde, du hast wieder so ein bisschen diese fruchtigen Noten und dann hast du aber eben diesen Lafroig, diesen Torfcharakter außenrum. Gefällt mir auch richtig gut.
Der holt mich jetzt mehr ab als der davor.
Okay.
Ja.
Aber ich glaube, dann bist du ein Torffreund.
Nee, an sich gar nicht.
Bist du ein Torfiger?
Nee, ich glaube, da war mir einfach, das war mir diese Alkoholschärfe nachher, ne? Also dieser, ich glaube, der war mir zu scharf irgendwie. Der ist jetzt irgendwie ein bisschen runder.
Also ich habe an der Ecke auch einen total toleranten Ansatz. Also ich kenne Leute, die sagen, der Whisky soll so genossen werden, wie in der Flasche ist. Und ich finde, wer einfach sagt, der ist mir ein Stückchen zu scharf, wenn der da ein paar Tropfen Wasser reingibt, habe ich großes Verständnis. Also bei Whiskys jenseits der 2,43 bin ich der Meinung, ist es sonst zu scharf, da hat man nicht mehr das Aroma.
Also on the rocks ist okay quasi, wenn man sagt.
Ja, okay. Also ein Bourbon ja, aber ich sag mal, es gibt auch wirklich hochklassige Bourbon, die sind zu schade, um sie kalt zu trinken.
Das will ich, wenn wir mal sehen, wenn man den mit 2-3 Tropfen Wasser trinkt. Naja.
Hast du Wasser? Mix it yourself.
Ja, nimm dir noch einen Schluck.
Während ich schon mal die Special Edition Bier aus dem Kühlschrank hole, denn da macht ihr ja immer zur Weihnachtssaison was ganz Spezielles und das ist ja primär ein Geschenk, was ihr produziert.
Ja, das brauen wir als Geschenk für unsere Kunden.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Das ist eine 1,5 Liter Champagnerflasche und da dürfen die Braumeister jedes Jahr eine neue Idee verwirklichen. Wir besprechen das so im Frühjahr, Frühsommer, suchen wir schon Ideen. Und dieses Jahr bin ich ganz besonders stolz, weil wir haben die Tradition ein klein wenig durchbrochen. Ja, wir haben quasi das bisherige Etikett auch noch etwas modifiziert. Wir haben außenrum immer so einen kleinen Sternenkranz gehabt. Und dieses Bier ist ein Weißbier, das wir mit einer speziellen Hefe vergoren haben. Die hat den Namen Tropicus. Die soll also ein bisschen tropische, exotische Aromen bringen. Und dann haben wir noch die passenden Hopfen rein. Nimm doch mal wieder deinen Öffner. Holst du noch mal Gläser, bitte?
Ja, selbstverständlich.
Eine riesige Flasche. 1,5 Liter haben wir gerade übrigens, ganz kurz.
Das ist eine Markenflasche mit 1,5 Liter, ja. Und das ist also, ich schwindle nicht, heute abgefüllt.
Ui. Oh, hey. Das ist ja also Wahnsinn.
Und die sind ja käuflich gar nicht zu erwerben, ne?
Also wir machen immer eine abgezählte Menge und am Schluss gibt es einen ganz kleinen Überbestand, den wir im Webshop verkaufen.
Okay, wenn ich jetzt auf die Idee komme, sage, ach, ich will meinem Vater gerne auch mal ein schönes Geschenk machen. Wenn ich jetzt so eine 1,5 Liter Flasche, was, ich sag mal...
Bist du für dieses Jahr wahrscheinlich zu spät, aber für nächstes
Jahr? Ja, dieses Jahr zu spät wahrscheinlich, ja. Wo liegt die preislich so?
Die liegt bei 26 Euro.
Oh, das ist aber noch moderat.
Allein die Flasche kostet ja schon.
Ja, also das ist aber echt moderat. Ja. Ne? Also.
Allein die leere Flasche im Einkauf kostet schon echtes Geld, ja. Und wir haben dieses Bier, weil wir eben tropisch wollten und einfach eine andere Fruchtigkeit in diesem Bier haben wollten, haben wir uns einen ganz schönen Namen ausgedacht. Das heißt Honolulu Wheat.
Oh.
Und drum hat es an der Stelle, wo früher ein paar Deko-Strichlein waren, hat es jetzt ganz schöne Hawaii-Blumen gegeben.
So, das ist für generell ja schon, wenn man zu irgendeinem klassischen Biertrinker hingeht und dann mit so einer Flasche einfach aufschlägt, dann denkt ja erstmal niemand an ein Bier. Ähnlich wie die Leute auch immer noch denken, dass Dosenbier der letzte Klörre ist, muss man den ja auch erklären, okay, ne, Dose, was anderes. Aber wenn man dann mit so einer riesigen Magnumflasche davor steht, da denken die Leute ja Champagner im Regelfall. Und dass man denen dann sagt, hier, nein.
Ich bin ja bei Verkostung mit lauter Zwiebeln Sauerbiere, einfach denen nicht zu erzählen, was sie jetzt im Glas haben. Einfach einschenken und sollen trinken.
Ja. Nein, Freunde, das ist Bier und
weil, sobald du den Begriff sauber sagst.
Heute abgefüllt, Dennis.
Heute abgefüllt. Auch Wahnsinn.
Sind die Menschen raus.
Sieht im Glas aus wie Ananassaft, ne? Also richtig saftig, knaftig. Und
also die Tropicus verkehrt sehr hoch. Mhm. Es ist sehr trocken. Und die Hopfen, die wir drin
sehr haben, spritzig. Also sehr frisch, sommerlich.
Gut IPA
schon fast, ne? Also passt zur Flasche so ein bisschen. Man denkt direkt auch so ein bisschen so leichten, ich sag mal Sektcharakter irgendwie so.
Lemon Drop, ja.
Also
Amarillo und Lemon Drop haben wir hier.
Boah. Könnte man fast überlegen, vielleicht mal als Sommerbier rauszubringen.
Das riecht doch sehr, sehr frisch, wie so,
also ja, saisonal.
Ja, das stimmt. Es hat zum Beispiel, also es ist kalt gehopft. Es hat keine harte, bittere, wie die kalt gehopfte Bier. Nein. Ja.
Also das zum Sommer hier im Biergarten, du könntest aber sagen, machen wir mal drei halbe.
Also. Wenn ich jetzt hier in der Gegend bin und sage, nach Zusmarshausen schaffe ich es nicht, wie seid ihr denn hier in der Region generell, was Flaschenbier oder was auch Fassbier angeht, aufgestellt? Also,
gibt's da ein paar? Wir haben große Zahl an Kunden rundherum, wo man sie eben kaufen kann. Ja. Auf unserer Homepage gibt es eine Seite, wo man quasi eine Kundensuche machen kann. Man gibt die Postleitzahl ein. Dadurch, dass wir eine regionale Brauerei sind, wird es natürlich weit im Norden wirklich äußerst dürr. Unser Verbreitungsgebiet ist so ganz grob mal 50 Kilometer um Zusmarshausen herum. Da gibt es ein paar Spikes, ein paar Punkte, wo man weiterverkauft. Wir machen ein bisschen Export. Ja. Das nützt aber nichts, wenn man in Hannover wohnt. Leider.
Man muss in Otter wohnen.
Man muss in Otter wohnen, da gibt es auf jeden Fall. Also unsere Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Wenn ihr die Biere noch nicht probiert habt, dann guckt mal, dass ihr vielleicht die Hände vielleicht an das Agebock-Verkostungsset kriegt. Ne? Drei Agebock-Biere mit einem Glas, glaube ich, auch ein schönes Geschenk. Und also die Whiskys, da muss ich tatsächlich sagen, das hat mich heute auch komplett überrascht, wo du gesagt hast, Dennis, wir treffen uns um 17 Uhr zum Aperitif im Whisky-Keller. Hab ich gedacht so, oh, okay, da bin ich mal gespannt. Und Johannes, einer eurer Braumeister, den ich auch schon ein paar Jahre kenne, der sagt auch schon, Dennis, das ist richtig gut geworden. Und ich würde sagen, da hast du uns selbst heute als Nicht-Whisky-Trinker richtig, richtig schön abgeholt, richtig, richtig schön eingeführt. Und die Varianten, die ihr da am jetzt in eurem noch zarten Pflänzchen, in eurem Start-up tatsächlich am Start habt, ausgezeichnet. Da war jetzt, also auch da diese 3x02er-Box, ne, mit dem Glas, auch da kann ich nur die Empfehlung aussprechen. Verschenkt die oder lasst die euch schenken und probiert euch da selber mal durch. Und dann kann ich, wenn ihr Whisky-Fans seid, weil das, was du gesagt hast, Leopold, ihr seid ganz am Anfang, ne? Da kommt, glaube ich, noch sehr, sehr viel. Und ich finde es jetzt schon spannend, so ein bisschen mit euch auf die Reise zu gehen und dann vielleicht auch eben rückblickend zu sein. Aber ich habe so eine Very First Edition, habe ich zu Hause stehen. Ne? Die habe ich zwar noch nicht aufgemacht, vielleicht wird die mal irgendwann noch mehr wert. Das finde ich ganz, ganz spannend.
Das ist Nummer eins.
Noch nicht, aber wir gehen gleich vielleicht oben nochmal da vorbei.
Aber da merkt man schon, dass tatsächlich viele Sammler unterwegs sind. Wir haben recherchiert, es gibt praktisch in Deutschland 50.000 Menschen, den man als Whisky-Fans und Freaks bezeichnen kann. Und wir kriegen viele Bestellungen, die kaufen zwei Flaschen. Und dann weiß ich, was passiert.
Ja, klar.
Die eine wird geöffnet und probiert und die andere wird aufgehoben.
Wenn man die erste aufgemacht hat und probiert hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Hat es geschmeckt, dann wird die zweite aufgehoben. Hat es nicht geschmeckt, wird sie weiter verschenkt. Also
so könnte man es auch machen.
Das macht man beim Bier ja auch.
Und ich könnte mir vorstellen, da wird die eine oder andere wird eingelagert. Und vielleicht sprechen wir dann hier in den 10 oder in 15 Jahren und dann heißt, also diese First Edition, also die Nummer 7, also die ist mittlerweile vierstellige Werte und so weiter. Ich bin sehr gespannt.
Und Zusmarshausen ist mittlerweile auf der Whisky-Karte wahrscheinlich. Also auf nach Zusmarshausen.
Also wenn die Schotten irgendwann hier hinkommen, um beim Leopold ein Praktikum zu machen, dann wissen wir, wir haben
es geschafft. Hoffentlich geben die Zuffenhausen ein, dass sie bei Porsche landen. Aber nein.
Leopold, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war wie immer grandios. Ich glaube, wenn man sich jetzt hier den Tisch vorstellt mit ganz vielen kleinen Agebock-Bierchen, mit den Gläsern noch vom Whisky, mit jetzt hier eurem
Select.
Und Reinhold, der gerade gar nicht weiß, auf welches Glas er zuerst gieren soll. Leopold, vielen, vielen Dank für die Einladung. Du und auch deine beiden Söhne, immer wenn wir die auf der Braubiviale zum Beispiel treffen, die haben immer ein Strahlen, die habe ich noch nie irgendwie mit schlechter Laune gesehen. Die freuen sich immer, die lieben das Thema Bier. Da hat man nicht das Gefühl, Marco sagte vorhin einmal so in einem Nebensatz so, ja, und überraschend mussten die jetzt irgendwie was mit Bier studieren. Bei den beiden hat man wirklich immer das Gefühl, die leben dafür, so wie du das auch tust. Und ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wenn in 50 Jahren diese First Edition dann wirklich den Wert von einem Einfamilienhaus hat, deine Söhne werden das schon gut verwalten. Vielen, vielen Dank, Leopold.
Dennis, danke. Es hat mir sehr Spaß gemacht, dass ihr heute nach Zusmarshausen gekommen seid. Vielen Dank. Und jetzt trinken wir noch einen letzten Schluck auf euer Wohl. Prost.
Prost. Prost.